rund um den Brustring.
Der Podcast
rund um den VfB Stuttgart.
Hallo, hier ist Roberto Hilbert.
Hallo, hier ist Peter Reichert.
Hier ist Herbert Tasky. Viel Spaß im Podcast rund um den Brustring.
Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 281 unseres Podcasts. Und ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite heute den Andreas. Hi.
Schönen guten Abend.
Andreas, hast du schon alle Dortmunder aus deinem Twitter-Feed wieder rausgekriegt mittlerweile, oder?
Ja, mittlerweile sind meine Kommentare wieder VfB-lastig. Sein sollte.
Ja, es ist nervig. Oder Twitter ist, seit dieser Algorithmusumstellung, wo man dann lauter Schrott dann irgendwie in die Timeline gespielt bekommt, von den Sachen, mit denen man vorher interagiert hat, ja. Nach dem Fenerbahce-Spiel hast du lauter Fenerbahce-Fans, nach Devinter hast du lauter Devinter-Accounts, denen man weder folgt, noch sonst irgendwas, und jetzt hat man halt lauter Dortmunder im Feed. Ja, wir müssen heute mal wieder über eine Niederlage reden, leider. Eine, die sich nicht unbedingt abzeichnete und dann am Ende deswegen auch umso schmerzhafter wurde, das 0-2 gegen den BVB am 28. Spieltag. Das ist heute unser Thema. Außerdem blicken wir zurück auf die Länderspielpause. Wir werden auf das HSV-Spiel erst am Sonntag vorausblicken und werden aber uns natürlich vor allem mit dem BVB-Spiel und auch mit den Szenen rund um die beiden letzten Tore und nach Abpfiff noch ein bisschen beschäftigen. Und am Ende blicken wir natürlich wie immer auf die anderen VfB-Mannschaften und auf unsere Leihspieler. Und Andreas, ich würde sagen, da wir auch heute keinen Gast haben und ihr auch die Folge heute nicht live auf Twitch sehen könnt, das könnt ihr beim nächsten Mal wieder. Alles, was ihr, oder wo, ihr könnt dann auch auf twitch.tv/rund-um-den-Brustring gehen, so, um das zu sehen, aber dieses Mal nicht. Würde ich sagen, starten wir direkt in die aktuellen Themen. Und da müssen wir erstmal über die Länderspiele reden, der VfB, genau. VfB Deutschland. Deutschland hatte ja nur zwei Testspiele, ein 4-3 in der Schweiz, bei dem Stiller in der Startelf stand und alle anderen 90 Minuten auf der Bank saßen, auch Rijkaard auf Schweizer Seite, und dann ein 2-1 gegen Ghana mit Nübel und Stiller in der Startelf. Wagnermann, Führig und Undaf wurden später eingewechselt. Und Undaf am Ende dann mit dem 2-1 für Deutschland. Hat dich das überrascht, dass denn Undaf in letzter Minute noch die Bude macht?
Überhaupt nicht. Das war so ein klassischer Fall von ausgerechnet er und dann noch in letzter Minute vor der Kante der Kurve. Auch richtig schön gemacht. Also klar, das war aus relativ kurzer Distanz, aber so wie der Ball in der Luft war und eng Raum, er wird bedrängt und dann macht es einfach technisch klasse, wie der den da reinmacht. Und ja, gönne ich ihm auf jeden Fall, nach all dieser ganzen Diskussion um Nagelsmann und ihm.
Ja, ist die Frage, ob wir uns jetzt die Diskussion nicht kaufen, wir lassen es lieber, oder?
Nee. Also, wie ich meine, der Trainer weiß, was er tut, und ich glaube, das wurde jetzt schon zu Tode diskutiert. Ja. Lustig ist, dass ein Tweet von mir ein bisschen viral gegangen ist und beim Doppelpass war.
Ja, das habe ich gesehen. Geil. Ja, sehr, sehr geil. Ja, genau. Ja, das war das mit Kwasniok auf der von Paderborn auf dem Stuhl. Ja, das ist sehr, sehr gut. Ja. Ja, ich glaube auch, dass die Diskussion müssen wir nicht mehr machen. Und Dennis Undaf hat ja dann auch im Sportstudio am Samstagabend. Das haben wir auch nochmal angesprochen. Ich glaube, damit können wir es zumachen. Dänemark gewann 4-0 gegen Nordmazedonien. Übrigens nur mit Darko Schulinov, glaube ich, auch in der Mannschaft.
Der Türkei spielt.
Genau. Nico Nati wurde gegen Ende eingewechselt. Hat auch sein Nahmannschaftsdebüt gefeiert. Und dann kam es zum Finale gegen Tschechien, um die Qualifikation zur WM. Und da setzen sich die Tschechen im Elfmeterschießen durch. Nico Nati also nicht mit dabei bei der WM, oder beziehungsweise Dänemark ist nicht mit dabei und Nico Nati dementsprechend auch nicht.
Dann gab es noch aber Ex-VfB-Stürmer Jan Kliment.
Ja, das finde ich immer noch am allergeilsten, dass Jan Kliment, den wir damals aus, wo haben wir den geholt? Irgendwo aus der tschechischen zweiten Liga. Dass der dann tschechischer Nationalspieler. Also, glaube ich, auch nicht Stammspieler, aber immerhin, er spielt für die tschechische Nationalmannschaft. Ja. Und das fand ich schon, ist nicht der letzte, glaube ich, von den über den wir sprechen, der letzte ehemalige VfB-Spieler, über den wir hier in diesem Segment sprechen werden. Marokko, Ecuador, 1-1. Elkanus und Arevalo wurden beide spät eingewechselt in diesem Testspiel. Und dann hat Ecuador noch ein Testspiel gespielt in den Niederlanden und auch da wurde Arevalo kurz vor Ende eingewechselt und Marokko hatte noch ein Testspiel gegen Paraguay, die sind ja auch schon qualifiziert. Und beim 2-1 gegen Paraguay schoss Elkanus das Tor zum 1-0 und wurde danach 60 Minuten ausgewechselt. Kommen wir zu Bosnien-Herzegowina. Zweimal im Elfmeterschießen weiter, einmal gegen Wales und dann gegen Italien. Im ersten Spiel hatte Wort Medo durchgespielt, hat einen Elfmeter verschossen. Bosnien-Herzegowina kam trotzdem weiter und im zweiten Spiel wurde dann in der Verlängerung ausgewechselt, konnte also nicht am Elfmeterschießen teilnehmen, aber Bosnien-Herzegowina setzte sich durch, fährt zur WM und wir können uns auf Freiburg freuen, glaube ich, oder?
Ja, ich hoffe schon gegen Hamburg.
ich glaube, er hat schon gesagt, dass er es nicht beim Spiel machen wird, aber ich hoffe, es kommt.
ja. Vielleicht bei der MV, weil ich glaube, da brauchen wir wieder ganz viel Bier.
Ja, das könnte sein, das könnte sein. Ja, oder vielleicht irgendwie bei einem Saison-Opening. Ich meine, er trinkt ja selber auch keinen Alkohol wohl. Ja. Weiß nicht, wie er das dann organisieren wird. Aber es sollte auf jeden Fall kommen. Er hat gemeint, er steht zu seinem Wort. Genau, die Schweiz hatte noch ein zweites Testspiel, dann gegen Norwegen. Da wurde Rakes zur Pause eingewechselt. Die Türkei gewann gegen Rumänien. Und gegen den Kosovo bei beiden Spielen war Karasor 90 Minuten auf der Bank. Das waren, glaube ich, auch Quali-Spiele nochmal, ne? Die Playoff-Spiele, ja, genau.
Genau.
Ja. Karasor also auch möglicherweise bei der Weltmeisterschaft dabei. Und dann kommt man noch auf die U21-Nationalmannschaften. Finjelsch hat 60 Minuten gespielt beim 3-0 der deutschen U21 gegen Nordirland. Und beim 2-0 der deutschen U21 gegen die griechische U21 hat Jeltsch durchgespielt. Noah Darwich, der war von der U20 aufgerückt, der hat das erste Spiel in dieser Länderspielpause noch bei der U20 gemacht, saß 90 Minuten auf der Bank und Seim stand bei beiden Spielen nicht im Tor, die fiel krank aus, deswegen spielte Backhaus von Bremen,
genau,
die beiden Spiele. Genau, Schema saß auf der Bank, als die spanische U21-7-0 gegen Zypern gewonnen hat und beim 2-0 gegen Kosovo wurde nach 80 Minuten ausgewechselt und schließlich noch Noah Darwich bei der deutschen U20 gegen die tschechische U20 beim 2-1, 18 Minuten gespielt, ein Tor geschossen. Also eine durchaus erfolgreiche Länderspielpause größtenteils für die VfB-Spieler. Gut, ich glaube, mehr müssen wir dazu auch nicht sagen. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Wir wissen jetzt, wer zur WM fährt und wer nicht. Und wer vielleicht dann auch auf den Nationalmannschaftszug aufspringt für die deutsche Nationalmannschaft, das werden wir sehen. So, dann wurden die letzten Spiele terminiert. Der VfB spielt am 26. April am Sonntag 15.30 Uhr gegen Bremen, am Samstag den 2. Mai 15.30 Uhr in Hoffenheim, am Samstag den 9. Mai 15.30 Uhr gegen Leverkusen und am 16. Mai hätte er ohnehin um 15.30 Uhr in Frankfurt gespielt. Ist schön, mal wieder 15.30 Uhr zu spielen, oder? Ist mal abgesehen von dem einen Sonntagstermin, aber Samstag 15.30 Uhr, die letzten drei Spiele, gibt's Schlimmeres.
Ja, auf jeden Fall. Zur gewohnten, zur traditionellen Zeit ist jetzt auch mal was Gutes, sich nicht bis zum Schluss zu warten, bis der VfB mal spielt, sondern vielleicht entspannt in den Sonntag reingehen.
Ja, hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir nicht mehr international spielen. Ja, aber darüber haben wir jetzt die letzten Folgen schon ausführlich gesprochen. Hast du schon die Ausstellung Ein Trikot schreibt Geschichte im Schauspiel Stuttgart besichtigt?
Ja, tatsächlich. Ist tatsächlich relativ klein, also ich habe es mir ein bisschen größer vorgestellt, aber gut. Nee, ist schön, also wenn man in Stuttgart ist, kann man sich das anschauen, ist auch kostenlos der Eintritt, auch mal in Erinnerung schwelgen, da ist das alte Trikot von der Meisterschaft mit von Buchwald, mit seinem berühmten Jubel da drin, die ganzen Sondertrikots sind da, vom Grau-Trikot bis zum Frizzle-Trikot, genau.
Ist das auch dabei? Geil.
Ja, das Frizzle-Trikot, ja. Es ist ja auch die ganzen Vielfalt-Trikots und da kann man streiten, welches das Schönste ist. Also das habe ich und eine Freundin gemacht.
Ja. Ist auch das Salat-Trikot dabei, mit dem das wir Bremen besiegt haben?
Genau.
Yes. Sehr gut.
Wo der Zettner Probleme mit dem Sichtfeld hatte.
Ja, genau. Das konnte man einfach nicht sehen. Ja, sehr schön. Also schaut euch das auf jeden Fall an. Wie Andreas schon gesagt hat, der Eintritt ist kostenlos im Schauspiel Stuttgart noch bis zum 10. Mai. Und dann können wir jetzt noch über was reden, worüber wir normalerweise nicht reden, nämlich Gerüchte. Aber ich fand das ganz interessant. Wir hatten das schon mal in unserer WhatsApp-Gruppe diskutiert und ich habe es auf Twitter schon mal geschrieben. Und ich dachte, wir könnten es auch hier im Podcast nochmal diskutieren. Und zwar läuft ja im kommenden Jahr, also 2027, der Vertrag von Dennis Undorf aus. Angeblich fordert Undorf 6 Millionen. Das hat haben die Bild Leute auf Twitter heute geschrieben, es gäbe noch gar keine Forderungen und auch gar kein Angebot vom VfB. Also schauen wir mal, was daraus wird. Nichtsdestotrotz läuft ja der Vertrag 2027 aus. Jetzt in diesem Jahr gibt es 3 Verträge, die auslaufen, nämlich von Nico Nati, da befindet man sich aktuell auch in Verhandlungen. Sagadu, bei beiden sieht es angeblich so aus, als dass sie einen stark leistungsbezogenen Vertrag bekommen. Pascal Stenzel, gibt es doch überhaupt keine Tendenz, soweit ich weiß. Das sind jetzt aber auch nicht die Spieler, also Nati vielleicht, wo ich sagen würde, das sind jetzt Leistungsträger. Klar, Nübel, dessen Leihe endet dann im Sommer und die von Elkanus auch, aber da haben wir schon die Kaufoption oder besonders die Kaufpflicht, die da greift. In 2027 laufen die Verträge eben von Undorf aus, außerdem von Flo Hellstern, Fabi Pretlo und Stefan Triljaccia, also von den 3 Torhütern. Und in der Saison danach, 2028, also im Sommer 2028, laufen die Verträge von diesen Spielern aus. Angelo Stiller, Ermedin Demirovic, Ramon Hendricks, Maxi Mittelstädt, Jeff Chabot, Chris Führig, Joscha Wagdumann, Atakan Karaso, Amin Aldakil und Mirza Katovic. Und das ist ja schon so eine gute Startelf, würde ich mal sagen. Und ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt auswirkt, wenn man den Vertrag mit Undorf verlängert, der mit Sicherheit besser dotiert sein wird als der bisherige. Und der ist ja schon gut dotiert mit angeblichen 4,5 Millionen. Wenn man dann im nächsten Jahr, also in der Saison 2026, 2027, in die Verhandlungen mit diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 Spielern, glaube ich, sind sogar, nee, 9 Spieler sind es, nee, 10 doch, mit Katovic, wenn man in die Verhandlungen mit denen geht, weil die sehen ja dann auch was Undorf verdient. Die kriegen natürlich dann nicht das Gleiche, weil sie alle keine 18 Tore in 2 Saisons geschossen haben. Aber nichtsdestotrotz, die werden ja dann anteilig und entsprechend ihres Wertes für die Mannschaft auch mehr wollen. Wie siehst du das? Würdest du bei Undorf, gehen wir mal von diesen 6 Millionen aus, die angeblich gefordert würden, wie weit würdest du bei Undorf gehen? Jetzt nicht zahlenmäßig, aber würdest du viel machen, um ihn zu halten, auch im Wissen, dass dann vielleicht entsprechend die Gehälter insgesamt steigen?
Also jetzt nicht um jeden Preis. Mhm. Undorf ist natürlich unser bester Stürmer, auch so eine Identifikationsfigur bei uns in der Mannschaft. Sehr beliebt bei den Fans, Publikumsliebling, auch so auch ein bisschen emotional Leader von der Mannschaft. Mhm. Ja, also klar, jetzt beginnen die Gerüchte. Natürlich streuen vielleicht die Berater jetzt was rein oder welche VfB-Kontakte. Ja, deswegen bin ich doch erstmal entspannt, was das angeht. Ich glaube, wichtig wird sein, wo wir nächstes Jahr spielen werden. Vielleicht haben deswegen noch nichts voran, ob jetzt Europa League oder Champions League spielen. Ich glaube, danach wird es dann klar sein, wie viel wir Undorf zahlen können. Dann würde ich das jetzt mit dem Vertragsende 28, wo der halbe Kader gefühlt der Vertrag ausläuft. Ich denke nicht, dass, sagen wir mal, Führig und ein Hendricks bis dahin noch beim VfB sind. Ich glaube, dass spätestens 27 Hendricks wahrscheinlich auch für viel Geld verkaufen. Und bei Führig weiß ich nicht, das ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ob wenn ich nochmal einen guten, hochdotierten Vertrag irgendwo machen möchte. Ist ja auch mittlerweile ein Leistungsträger. Von dem 27 von den 3 Torhütern, ich glaube, dass von denen der Schechner Hellstein bleibt. Beziehungsweise je nachdem, ob er wie groß die Perspektive für ihn ist in der ersten Mannschaft oder ob wir ihn vielleicht auch sogar auch verleihen und Pretlo dafür bleibt.
Aber Triljaccia, ich meine, der hat ab und zu mal für die zweite Mannschaft in der dritten Liga gespielt. Das ist halt der klassische dritte Torhüter, der halt einfach, ich glaube, einfach gut fürs Training ist, aber jetzt in der Mannschaft, also vielleicht, weiß nicht, wie in der Kabine ist, aber jetzt nicht die große Rolle spielt sportlich.
Ja. Und ja, wie immer Geld, was Mislintat hat gesagt hat, es kommt nicht drauf an, wer geht, sondern wer kommt.
Ja, das stimmt. Und wie du auch gerade schon richtig gesagt hast, die gehen halt schon, ich meine, ich bin jetzt selber gerade 40 geworden, da hört sich das lustig an, aber die gehen natürlich schon alle auch auf die 30 zu. Und wenn du dann mit Leuten, die jetzt beispielsweise 2027, 2028, 30 Jahre alt werden, wenn du denen dann nochmal einen längeren Vertrag anbietest, dann musst du halt auch wissen, okay, bei Vertragsende sind die vielleicht 33, 34. Man kann natürlich auch wie Manuel Neuer noch mit 40 sich in einem Champions League Viertelfinale beweisen. Aber vielleicht ist nicht jeder unserer Spieler dann am Ende der nächsten Vertragslaufzeit immer noch auf dem gleichen Niveau. Und dann ist natürlich die Frage, genau, zahlt man dann Spielern, so knallhart ist das, aber ich meine, so knallhart ist das auch von Spielerseite, zahlt man dann Spielern mit 32 noch ein Gehalt, als wären sie 29 oder 28 oder 27 und quasi in ihrer Prime. Also es wird auf jeden Fall spannend. Gleichzeitig wird auch noch der Vertrag von Fabian Wohlgemuth gerade verhandelt, der auch, ich glaube, 2027 ausläuft. Hängt natürlich auch noch ein bisschen damit zusammen. Ja, schauen wir mal. Aber ich fand es auf jeden Fall ganz interessant, dass du dann halt in der Folge nach der Unterverlängerung und nach dem Untervertragsende die halbe Mannschaft hast, die da Verträge auslaufen. Ich meine, die letzten Vertragsverlängerungen war jetzt von Wagnermann, glaube ich, im letzten Sommer und davor Anfang des Jahres, glaube ich, Stiller. Und natürlich Hoeneß, ne? Aber ja, also so eine Zeit lang kamen die Vertragsverlängerungen ja relativ kurz hintereinander alle und jetzt war länger nichts. Klar, weil die Verträge auch langfristig laufen, aber ich bin mir sicher, Fabian Wohlgemuth wird das schon im Blick haben. Gut, bevor wir gleich auf das Spiel kommen, noch unser üblicher Werbeblock. Wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das gerne tun über Patreon oder über PayPal. Bei Patreon geht es um eine kleine monatliche Unterstützung. Wenn ihr neu einsteigt, dann kriegt ihr vom Erik ein Starterpaket zugeschickt mit ein bisschen rund um den Brustring-Merch. Und je nachdem, wie sehr ihr uns unterstützt, kriegt ihr auch eine Belohnung. Die sieht so aus, dass ihr beispielsweise wie der Daniel in jeder Folge genannt werdet. Der unterstützt mit $10 im Monat. Der unterstrich Zylinder und Renato unterstützen uns mit $5 im Monat. Die werden auch in jeder Folge dafür genannt. Und stellvertretend für alle, die uns auf dem $2-Level unterstützen, nennen wir diesmal den Daniel. Bei PayPal könnt ihr uns unterstützen, wie und wann und wie häufig ihr wollt. Und ja, wir setzen das Ganze ein, um natürlich den Podcast hier im Laufen zu halten und gegebenenfalls das Equipment abzudaten, denn wir sind, ihr merkt es, bis auf dieses und das andere kleine Werbesegment, sind wir werbefrei. Also wir werben aber nur für uns und nicht für andere Firmen oder sonst irgendwas. Das ist in der Podcast-Welt auch nicht mehr selbstverständlich und deswegen freuen wir uns, wenn ihr uns ein bisschen unterstützt und genau, damit wir die Kosten für den Podcast und für den Blog nicht selber tragen müssen und beziehungsweise uns auch nochmal gegebenenfalls ein neues Mikro anschaffen können, wenn wir das brauchen. Alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr unter rundumdenbrustring.de/support. Und wir reden jetzt über das bittere Ergebnis im Dibigo-Top-Spiel. Ich muss ja sagen, ich finde ja Lothar Matthäus gar nicht mehr so schlimm wie früher. Also zum einen sagt er teilweise ganz sinnvolle Sachen. Klar, für den Dialekt kann er nicht. Aber ich habe den immer früher in, so in einen Topf geworfen mit Stefan Effenberg. Muss aber sagen, Lothar Matthäus ist jetzt durchaus intelligentere von beiden. Auch wenn man das vielleicht früher nicht gedacht hat. Gut, blicken wir mal auf die Startelf, Andreas. Nübel im Tor war jetzt wenig überraschend. Dann eine Dreierkette mit Jeltsch, Chabot und Hendricks. Auf den Außenbahnen Assignon und Mittelstädt, in Karasor und Stiller und vorne dann Nati, Führich und Undav. Demirovic auf der Bank, der hat ja zwei Länderspiele mit Verlängerungen jeweils in den Beinen. Karasor kam wieder rein für Schema, der gegen Augsburg gespielt hatte und Hendricks kam rein für Tomasch. Wie fandst du die Umstellung auf die Dreierkette? Wir hatten ja gegen Augsburg noch mit der Viererkette gespielt. Was hast du gedacht, als du das gesehen hast?
Ja, ich habe auch damit gerechnet, dass wir wieder mit Dreierkette spielen. Mhm. Ich glaube, gegen tiefstehende Gegner hat Hoeneß da ein besseres Gefühl. Bisschen überrascht, dass Assignon gespielt hat. Hätte jetzt auch Wandermann erwartet, aber Assignon hat jetzt auch kein schlechtes Spiel gemacht. Insofern.
Ja, fand ich auch. Gefallen,
ja. 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 Oder dass Demirovic nicht gespielt hat, war schon überraschend. Auch, dass wir vorne mit Dreierkette, also 3-4-3 gespielt haben. Mhm. Zumindest wird es ja so interpretiert vom Kicker. Und es war, glaube ich, bei der Vorberichterstattung auch so, dass das wie so ein 3-4-3 gezeichnet war. Bisschen überraschend, weil ich glaube, so oft spielen wir das gar nicht so, die Formation.
Nee, das stimmt. Und vor allem auch Nati auf der Position. Ja. Also was der Leveling war auch auf der Bank, der hat gegen Augsburg auch nicht gespielt, war ja dann auch von der Nationalmannschaft abgereist, war aber grundsätzlich wieder fit. Wurde dann auch später noch eingewechselt. Aber da, wo Nati spielte, war ja eigentlich die klassische Leveling-Position. Und ja, dass du so Nati gegen gegen den BVB starten lässt, hättest du vor einem Jahr, glaube ich, auch nicht gedacht. aber nee, alles in allem, also dadurch, dass wir jetzt keine Spiele mehr unter der Woche hatten, wir sowieso zwei Wochen zumindestens VfB-Spielpause, musst du jetzt auch nicht mehr so krass rotieren, wie du das die letzten Monate musstest. Und ja, das Spiel ging los und der VfB hatte leichte Vorteile. Insgesamt waren beide Seiten sehr zurückhaltend, sage ich mal. Ist natürlich klar, bei so einem Spiel, wo du eigentlich nur darauf wartest, dass der andere Fehler macht. Was ich interessant fand, dass es immer noch Pfiffe gegen Anton gab. Was meinst du, wie viele Saisons dauert das noch, bis die aufhören?
Also ich glaube, solange wir so ein Duell mit Dortmund im Direkt immer wieder zueinander geraten und Dortmund jetzt einen anderen Sparringspartner braucht als Bayern, wird es noch dauern, weil das ist auch so ein bisschen gegenseitig hochgepusht. Seine Frau hat ja auch nach dem Spiel ein paar nette Kommentare Richtung VfB-Fans geschickt.
Und ach echt?
Glaube ich, ja.
Nach diesem auch? Hat er das nicht schon mal gemacht?
Ich weiß es nicht, aber ich habe gelesen, dass ich gesagt habe, 90% hast, aber mein Mann steht wie ein Löwe da oder so.
Alles klar.
Ja, war jetzt auch irgendwie kein besonderes Spiel von ihm, aber der war auch jetzt auch nicht so im Mittelpunkt.
Ja.
Aber ich finde es okay, wenn ich habe jetzt kein Problem mit dem Pfiffen.
Nö, ich auch nicht. Also, nee. Ich meine, Leute beschweren sich darüber, dass in Istanbul von Anfang bis Ende gepfiffen wird. Da können wir auch mal einen Spieler auswerfen, selbst wenn er nur Mitspieler, einen gegnerischen Spieler aufhilft. Ich habe das Spiel nicht komplett mit Ton gesehen, deswegen habe ich es nur gelesen hinterher. Ja, was beim BVB auffiel, die haben immer irgendwie noch einen Kopf oder ein Abwehrbein dazwischen gebracht. Der VfB hatte zwischenzeitlich 70% Ballbesitz. Und ich habe schon zur Halbzeit irgendwie getwittert, oh, ich habe ein bisschen Angst. Wir sind so wie dominant und haben kein Tor geschossen, es geht bestimmt nach hinten los. Weißt du, woran mich das erinnert hat, dieses Spiel, an dieses Bayern-Spiel in der Vizemeister-Saison? Wobei uns auch den Ball überlassen hat. Wir konnten damit nichts anfangen. Und dann ist genau das Gleiche passiert. Irgendwann haben die nämlich die Tore gemacht. Aber das ist mir erst im Nachhinein gekommen. Wie hat dich das überrascht, dass Dortmund so passiv und so zurückhaltend ist? Oder waren wir einfach defensiv zu stark und haben denen keine Chance gelassen? Wie siehst du es?
Ich denke mal, teils. Einerseits war Dortmund doch stand sehr tief drin. Haben wir mit langen Bällen Gyrassi gesucht oder Bayer auf den Flügel geschickt. Mit wenig Erfolg. Ich fand auch taktisch gesehen, ich möchte jetzt kein Dortmund-Bashing betreiben. Das war meine Beobachtung zur Halbzeit, dass Dortmund sich, was das angeht, mit der Qualität in der Mannschaft, dass sie so ein Spiel Fußballstil aussuchen. Auch sehr komisch. Ich meine, der Erfolg gibt ihnen recht, will ich nicht sagen.
Naja, klar.
Aber so die Angriffe wirkten mehr so wie so ein Zufall. Also wie so ein Zufallsprodukt. Also hättest du mir nicht gesagt, welche Mannschaft das ist, dann es wirkt tatsächlich gegen so ein Mittelfeldteam gespielt, wie Augsburg oder Union. Und es war ja, also ein bisschen so dieses Abnutzungskampf. Wir stellen uns hin rein und inshallah, Ball geht irgendwie rein. Hat aber funktioniert für sie, der Erfolg gibt ihnen recht. Ich würde jetzt auch nichts sagen, aber ja,
so meine Frage. Ja, einerseits klar, der Erfolg gibt ihnen recht, andererseits basiert das natürlich auch, und auch das ist natürlich eine Qualität, so einen Fehler wie die Fehlerkette, die wir da machen, auch auszunutzen. Aber ich habe mich auch gewundert, weil natürlich kannst du am Ende sagen, okay, Dortmund weiß, dass sie jetzt hier nicht gegen Augsburg oder gegen Hamburg spielen, sondern gegen Stuttgart, und die wissen, wenn sie da zu offen sind, dass sie dann von uns bestraft werden dafür. So war es zumindest in der Vergangenheit immer, selbst wenn sie 3-1 führen, so wie in der Hinrunde. Aber gleichzeitig denke ich mir, eine Mannschaft wie Dortmund muss auch das Selbstverständnis haben, trotzdem auch offensiv mehr zu probieren. Also vielleicht schätze ich das völlig falsch ein, und wir sind einfach so gefährlich, dass man gegen uns selbst als Dortmund sich lieber hinten reinstellt und auf die eigene Abwehr vertraut und dann auf einen Lucky Punch. Ich meine, Dortmund ist das ja auch egal. Die werden sowieso Vizemeister. Also wir hätten die auch mit einem Sieg nicht eingeholt, glaube ich. Meister können sie nicht mehr werden. Rechnerisch vielleicht schon, aber de facto nicht mehr. Und dann haben die halt gedacht, aber trotzdem, also gerade wenn du halt eigentlich nichts mehr zu verlieren hast, weiß ich nicht. Also ich habe mich einfach nur gewundert, dass die so defensiv und dass die so wenig wirklich auf die Kette bekommen haben.
Vielleicht ist es doch einfach so eine Strategie in den VfB, so toten Ballbesitz überlassen, und wir stellen uns hinten rein und der VfB wird es nicht knacken können. Es hatten ja schon mehrere Mannschaften relativ erfolgreich gegen uns hingestellt. Wenn ich dann das Porto-Rückspiel denke, wenn ich dann die Heidenheim-Spiele denke, dass wir da gegen so tiefstehende Abwehrbollwerke uns immer schwer getan haben. Ja. Kovac ist alles, aber kein Fußballromantiker. Er ist Pragmatiker. Wenn er merkt, dass es hilft, dann ist es ihm egal. Der stellt so auf und spielt so, wie er, dass er gewinnt und nicht wie Dortmund sein soll, so als Vizemeister.
Ja, und gleichzeitig haben wir halt offensiv auch relativ wenig auf die Kette bekommen. Es gab diesen Distanzschuss von Führich, den Kobel aber relativ problemlos pariert in der 13. Minute. Und dann gab es eine Szene, da hätte viel mehr draus werden können, weil Nati, wenn sie bei Ini auf dem Flügel den Ball abluchst und den dann aber super unsauber reinbringt, der landet dann irgendwie bei Stiller, der ihn aber auch erstmal unter Kontrolle bringen muss. Kobel pariert den, dann kriegt Unde auf den Ball nochmal, versucht es auch nochmal. Führich schießt er wieder aus der Distanz. Also klar, Dortmund hat die zweitwenigsten Gegentore in der Liga kassiert nach den Bayern. Und ich glaube, Gregor Kobel hat jetzt mittlerweile mit dem 13 von 28 Spielen zu 0 gespielt. Die haben natürlich eine gewisse defensive Qualität. Aber nichtsdestotrotz war es mir auch von uns, also mir war das zu wenig. Also du weißt ja, dass du gegen Dortmund spielst. Und dann kann halt nicht die Lösung sein, 10.000 Flanken reinzuschlagen. Und ja, es ist schwierig. Ja? Also du spielst hier halt gegen eine Mannschaft, die mit Porto, mit Rom, mit Fenerbahce auf einem Level ist, beziehungsweise eigentlich noch ein Level höher, weil das sind Mannschaften, die in der Europa League spielen und der BVB spielt das seit Jahren regelmäßig Champions League. Aber trotzdem, also da muss ich echt sagen, so gut das eigentlich aussieht, auch dass wir so viel Ballbesitz haben und dass du einfach Dortmund so dominierst, es ist am Ende die Frage, haben sie dich dominieren lassen, weil sie wussten, dass du vom Tor halt nicht viel zustande kommst, so wie damals gegen die Bayern. Keine Ahnung, wie siehst du das Offensivspiel des VfB oder wie hast du es in dem Spiel gesehen?
Ja, auch. Also gerade, also die Stiller und Unterschoss haben wer war das nochmal mit dem zweiten Schuss?
Führich.
Das sind so Dinge, die musst du machen, weil so viele Chancen bekommst du nicht. Und das da fehlt so ein bisschen vielleicht einerseits die Qualität im Abschluss, vielleicht auch so ein bisschen der Killinstinkt, dass man da sauberer schießt, dass auch ein Tor macht aus dieser Situation, aus wenig viel macht, so wie Dortmund es eben geschafft hat. Das fehlt uns einfach noch ein bisschen gegen solche Mannschaften. Ja. Oder wir hatten, glaube ich, 2-3 Freistöße aus guter Situation und nichts. Eckbälle, so Dauerthema, wenn da musst du die Eckbälle dann nutzen und die kannst du eigentlich am besten trainieren, weil es sind ja Standardsituationen, die auch komplett unbegreiflich, wie wir das nicht daraus nichts rausholen. Ich weiß auch nicht. Also ich finde es auch schwer, gegen solche Teams zu spielen. Und ich hoffe, dass da auch vielleicht im Sommer ein bisschen mehr fokussiert wird. Weil an sich sind wir eine gute Mannschaft. Spielerisch top, wir fußballerisch sind wir wahrscheinlich mit dem Ball einer der besten Mannschaften der Liga. Ja. Aber was Abschlussstärke angeht, was Chanceverwertung angeht, schwächeln wir noch sehr.
Ja, und ich meine, das eine ist natürlich, die Chancen sich zu erarbeiten. Ich glaube, wir hatten am Ende, 12 oder 13 Schüsse insgesamt, hatten aber von den Expected Goals nur ein bisschen mehr als der BVB, die halt wesentlich weniger aufs Tor geschossen haben. Ich glaube, Dortmund hat insgesamt 3-mal einen Schuss überhaupt aufs Tor abgegeben, also der nicht vorbeiging, sondern der wirklich pariert werden musste. Und 2 davon waren halt drinne am Ende. Bei uns waren es halt auch 3 Schüsse aufs Tor und es war halt keiner drin, ne? Und die Schüsse, die daneben gingen, waren halt auch nicht aus guten Positionen einfach. Und genau dann diese Freistöße, du sprichst es gerade an, Karniczuk, Wojmeka trifft Nati am Schienbein, da kann man auch noch drüber diskutieren, ob es rot ist oder nicht. Also ich sag mal so, da hat es schon rot für gegeben.
Ja.
Also für genau die Szene hat es schon rot gegeben, ob man das jetzt nur angemessen findet oder nicht. Vergleichbarkeiten. Und dann gibt's einen Freistoß für den VfB und Führich tritt an und knallt ihn halt einfach drüber. Das war eine andere Szene, genau, es gab einen Foul an Undav. Der Freistoß war jetzt nicht nach dem Foul von Anate, das war ja Mittelfeld, genau, dann gab's einen Foul von Undav, auch clever gemacht, finde ich, von Undav, der ein bisschen viel draus macht. Das sieht man immer, finde ich, wenn Spieler noch die Gelegenheit haben, sich abzurollen beim Sturz, dann kann das Foul nicht so überraschend gekommen sein. Nee, Quatsch, aber auf jeden Fall ein klares Foul, aber dann führe ich, der dann den Freistoß nimmt und einfach drüber ballert. Und du kriegst ja diese Chance, wenn du so viel Ballbesitz hast, diese Standardchance, weil dann wirst du halt mal gefoult, weil du halt vom Strafraum weggehalten wirst. Oder du schießt aus der Distanz und der Torwart kann dir nur noch zu einer Ecke lenken. Aber dann machst du halt nichts draus. Also ja, es stimme ich dir zu, das sind wirklich die Punkte, abgesehen davon, wie dann halt der Kader nächste Saison aussieht, darüber haben wir ja schon gesprochen. Da musst du wirklich dran arbeiten. Du musst, und das ist halt das, was uns dann wirklich, glaube ich, auch noch fehlt, um in der Europa League auch weiterzukommen oder halt auch solche Spiele erfolgreich zu bestreiten. Ich meine, das ist jetzt die 7. Saisonniederlage. Da waren schon ein paar Spiele dabei, die du nicht hättest verlieren müssen, einfach eine Qualität. Und das ist das einfach, das macht dann halt den Unterschied in so Spielen gegen Dortmund, gegen Bayern, gegen, ja, gegen die anderen haben wir ja fast alle gewonnen, die Mannschaften da oben, die meisten Spiele. Aber ja, du musst dann diese Standards besser setzen. Und es funktioniert auch nicht jedes Mal. Aber ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal wirklich einen Kopfball nach einer Ecke versenkt haben. Ich kann mich nicht dran erinnern. Oder gut, Freistoß direkt rein. Aber ja, es gab da mal irgendwie nach Freistößen Tore. Aber es ist
alle zurückgenommen wegen Abseits.
Ja, stimmt. Stimmt. Ja, es ist insgesamt halt zu wenig, was du draus machst. Dafür, dass du halt so viele Chancen hast. Genau, dann gab es noch Chancen für Fürich und Chukwuemeka. Ich glaube, auch mit dem ersten Torschuss der Dortmunder in der Nachspielzeit. Und dann geht es mit 0-0 in die Pause. Was hast du so ein Gefühl zur Halbzeit, was das Spiel angeht?
Ja, ich hatte schon ein besseres Gefühl. Ich habe jetzt gedacht, hey, also hier schon könnte schon was drin sein. Dass vielleicht mit ein bisschen Glück in der zweiten Hälfte da mal was reingeht. Dass Dortmund extrem schwach ist. Ja, das waren so meine Gedanken.
Ja, ich habe auch gedacht, okay, das sieht eigentlich ganz gut aus. Zumindest verlieren wir es nicht. Ja. Aber ich hatte halt auch so ein bisschen Sorge, dass wir so dominant sind. Und ich dachte, okay, also ich meine, Dortmund, auch wenn es für die um nichts mehr geht, verlieren wollen sie das Spiel jetzt auch nicht. Und dementsprechend muss man halt echt gucken, dass man da dann irgendwann mal dieses Tor macht. Weil, ja, ansonsten bringst du dich halt doch wieder in eine Situation, wo das Spiel lange offen ist und du am Ende dann doch noch ein Tor kassierst. Und das ist ja dann am Ende passiert, auch wenn es danach dann lange nicht aussah. Gehen wir mal in die zweite Halbzeit, wo dann der BVB auch wesentlich aktiver wurde. Ich meine, klar, weniger als in der ersten Halbzeit ging auch nicht mehr. Hast du denn das Gefühl, also ich habe uns in der Gruppe geschrieben, wir sind so dominant, dass wahrscheinlich Gerasi in der 47. Minute das 1-0 macht. Dazu kam es dann nicht. Hast du nach der Pause dann Angst, dass der BVB jetzt das Spiel auf seine Seite zieht?
Nee, ich hätte eher gedacht, dass wir vielleicht noch den Lucky Punch reinbekommen. Ich war überraschend positiv.
Ja. Ja, wie gesagt, es war halt, je länger es 0-0 stand, deswegen dachte ich, okay, das haben wir auch diesen Ansturm. Ich meine, Augsburg ist ja auch im letzten Spiel direkt nach der Pause rausgekommen, wie die Feuerwehr, und hat dann auch den Anschluss gemacht. Das ist Dortmund jetzt nicht gelungen. Nichtsdestotrotz waren sie ein bisschen aktiver, hatten ein bisschen mehr Ballbesitz. Benzebaini, der in der 52. Minute vorbeiköpft, aber so richtig gefährlich war es auch immer noch nicht. Dann über Asignor hatten wir ja schon gesprochen. Es gab eine Seitenverlagerung, also dadurch, dass so wenig Tore gefallen sind in 90 Minuten, können wir auch mal über so Sachen sprechen. Es gab eine Seitenverlagerung auf seine Seite, die er sich wirklich spektakulär runterpflückt. Also richtig gut gemacht, fand ich von ihm.
Ja.
Kurz darauf schießt er im Strafraum aufs Tor. Das war eigentlich fast die beste Chance vom VfB. Und wenn man in die Statistik schaut, Asignor nur mit einem Fehlpass im ganzen Spiel die beste Passquote, hat natürlich auch jetzt nicht so viele Pässe gespielt wie Stiller beispielsweise, aber nichtsdestotrotz, also ich fand ihn überraschend gut, nachdem ich ihn das letzte Mal gesehen habe, eher ein bisschen enttäuscht von ihm war. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, man hat 14 oder 15 Millionen Euro gekostet. Ja, wie fandst du ihn in dem Spiel? Du hast ja gerade schon so ein bisschen angerissen.
Ja, auf jeden Fall war einer seiner besseren Spiele. Ich fand es auch stark, was er da gemacht hat, auch dieses Runterholen, dieser Flanke oder was es war.
Ja, ein Seitenwechsel.
Genau. Ja. Stark hätte sich auf jeden Fall das Tor verdient gehabt da in der 56. Minute. Schade, dass es sich nicht belohnt konnte, auch für den VfB. Aber ja, auf jeden Fall, glaube ich, der beste VfBler an dem Tag.
Ja, auf jeden Fall. Genau, also es waren ja alle nicht schlecht, aber es war auch keine so herausragend gut, deswegen. Und das war auf jeden Fall eine schöne Szene. Gab auch Applaus von Sebastian Hoeneß dafür. Ja, und dann war das so ein bisschen Situation, wo keiner so richtig gefährlich vors Tor kam. Die Stürmer hingen auch in der Luft. Das hat man auch daran gemerkt, dass beim BVB dann Serhou Guirassy ausgewechselt wurde, den 64. für Fabio Silva und Adeyemi für Chukwu Emeka. Ironischerweise waren das die beiden, die dann am Ende das Spiel entschieden haben, die reinkamen. Und natürlich, wenn du so einen Fabio Silva und so einen Adeyemi von der Bank bringen kannst, ist natürlich auch nicht ganz schlecht.
Yeah.
Ich finde es halt krass bei diesem Wechsel, wie weit es mit Serhou Guirassy mittlerweile gekommen ist. Ja? Also ich meine, gut, der sieht gegen Cefalù immer schlecht aus, aber wenn du dir überlegst, dass das unser bester Stürmer in einer Saison aller Zeiten war und jetzt wird er halt irgendwie beim BVB nach 60 Minuten ausgewechselt und hat überhaupt kein Land gesehen. Also ich ärgere mich eigentlich einfach ein bisschen irgendwie, dass wir Guirassy ausgerechnet an Dortmund abgegeben haben. Gut, letzte Saison lief es ein bisschen besser, aber ich meine, aktuell sieht er ja überhaupt kein Land da mehr, oder?
Ja, also ich kenne auch viele Dortmunder, die sind ganz froh, wenn er weg ist.
Ist halt so schade irgendwie.
Ja, aber andererseits vielleicht auch so ein Zeichen davon, wie wichtig eigentlich ein guter Coach für ihn denn ist. Ja. Dass Hoeneß genau den Fußball gespielt hat, den Guirassy braucht, um zu blühen. Vielleicht passt er einfach nicht in das System Kovac.
Ja.
Deswegen kann jetzt auch noch gut sein, dass er deswegen nicht so gut ist. Ich meine, Fabio Silva ist auch ein richtig guter Stürmer. Da hatte ich schon Bammel, als der da eingewechselt wurde.
Mhm.
Ja, nicht mit zu Recht, wie es am Ende sich gezeigt hat. Ich war da nicht der VfB auch an ihm mal dran? Oder?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
Auf jeden Fall. Hatten wieder echt einen guten Ersatzmann für Guirassy und wahrscheinlich wird da auch nächste Saison anstelle für Guirassy spielen.
Ja, also ich finde es auf jeden Fall krass und da hätte er auch gerade bei uns bleiben können. Gut, wir hätten ihm schon vermutlich auch mehr Gehalt zahlen können. Ich hätte gerne mit Serhou Guirassy in der Champions League gespielt. Ich glaube, dann wären wir nicht nach der Gruppenphase ausgeschieden. Aber gut, so ist das. Dann ging es weiter. Hendrik sah gelb nach dem Klammern gegen Fabio Silva. Adeyemi tritt Nati auf den Fuß, kriegt aber der VfB kriegt wieder eine gelbe Karte für Adeyemi und noch einen Freistoß. Was mir aufgefallen ist in dem Spiel, dass Nati unglaublich viel auf die Schlappen kriegt. Also ein bisschen wie Stiller auch manchmal. Finde ich ungewöhnlich. Ne? Ich meine, klar, eine Mannschaft, die gut verteidigt, da kriegt die da mal was ab. Aber vor allem Nati, den hatte der BVB offensichtlich als Gefahrenquelle identifiziert. Und der hat einiges abbekommen in dem Spiel.
Ja.
Dann wechselte der VfB das erste Mal in der 69. Minute. Levitin kam rein für Führich. Führich fand ich grundsätzlich gut in dem Spiel. Engagiert, viel versucht, aber ja, der ist dann auch so ein bisschen gegen die Wand gelaufen. Und nicht unbedingt, weil er irgendwie den Kopf nur unten hatte. Aber ja, gerade diese Sachen über die Außen, da hat Dortmund ja wirklich alles einkassiert, was er versucht hat. Und schade eigentlich, dass er sich da nicht so durchsetzen konnte. Dann gab es eine gelbe Karte für Sabitzer, dann haben wir vorhin Angelo Stiller. Dann wechselte der VfB nochmal in das 75. Minute. Tomasch kam rein für Asignan und El Canous für Nati. Und da war schon klar, der VfB wird sich hier nicht mit dem 0-0 zufrieden geben. So ein Tomasch und so ein El Canous von der Bank zu bringen, ist natürlich auch nicht ganz schlecht. Das macht dann auch der BVB gleichzeitig. Julian Brandt kam rein für Maxi Bayer. Maxi Bayer halt aber auch. Also auch für den, gefühlt hat sich für den der Wechsel nach Dortmund auch nicht so richtig gelohnt, oder?
Ja, wobei alles ist besser als Hoffenheim, glaube ich.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Ja, der ist auch, der tut sich auch noch recht schwer. Ja. Ich meine, das ist auch mit viel Vorschusslorbeeren hingegangen. Ist zwar oft Stammspieler, aber ist also nicht der Leistungsträger, den man sich ja gewünscht hat. Ich glaube, der ist noch jung und der wird sich noch entwickeln.
Ja, ich denke auch. Im Grunde passiert ja bis zur 90. Minute nicht viel. Es gab dann noch eine gelbe Karte für Adeyemi. Dadurch ist er dann nächste Woche gegen Leverkusen gesperrt und hatte dann halt auch schon seine gelbe. Das hätte später nochmal interessant werden können. Dann gab es einen Luftzweikampf oder einen Zweikampf zwischen Brandt und Hendricks, wo Hendricks dann einen Ellenbogen ins Gesicht bekommen von Brandt. Es gab auch hier keinen Pfiff. Wie fandst du den Schiedsrichter Robert Schröder?
Ja, er hat schon einiges laufen lassen. Gerade die Szene hätte man durchaus, ich glaube, das war sogar Elfmeter gewesen.
Oder ja, zumindest sehr nah dran. Ich weiß nicht mehr genau, weil es da noch nicht überprüft wurde, aber es war zumindest sehr nah am Strafraum, ja.
Oder auch die Nate-Szene mit
Chukwuemeka. Ja.
Kane.
Genau.
Und ich meine, für ihn kam ja später Adeyemi, insofern. Ja. Ja, es war okay, solide. Also an ihm lag es nicht, dass wir
ihn haben. Ja, naja. Dann hat der VfB nochmal Chancen. Stille und Lewin, die jeweils vorbeischießen in der 82. und 84. Minute.
Lewin habe ich, glaube ich, sehr aufgeregt. Der hat, glaube ich, was recht weit geschossen und dann richtig drüber. Wo ich denke, Alter, dann versuch's doch spielerisch wenigstens, nicht von dieser Entfernung zu schießen. Das ist, ja.
Ja, ich meine, manchmal helfen ja so Distanzschüsse auch, aber halt nicht gegen den besten Torwart der Liga. Ja. Zumindest was die weißen Westen angeht. Und halt nicht so gegen so eine Abwehr, da musst du andere Möglichkeiten finden, weil gerade bei diesen Distanzschüssen, da wird immer irgendjemand eine Birne reinhalten, ja, oder sonst irgendwie, also dann probier was anderes.
Oder schieß ihn halb hoch und irgendwie kommt der in der Hand und dann gibt's 5 Meter und dann.
Ja, oder ja, irgendwas. Oder halt, genau, ich meine, es ist schwer, klar. Und ich bin jetzt aber auch kein Profifußballer, deswegen kann ich auch keine Tipps geben. Aber es geht ja. Andere Mannschaften kriegen das hin und dann ist es vielleicht eine Frage der individuellen Fähigkeiten oder vielleicht auch der taktischen Herangehensweise. Ich meine, Dortmund ist ein schwerer Gegner, brauchen wir auch nicht drüber sprechen, wir machen uns immer drüber lustig, dass die jetzt 4 Jahre lang nicht gegen uns gewonnen haben, aber man muss ja auch mal sagen, wenn wir die geschlagen haben, dann waren die auch ziemlich von der Rolle. Ja? Und auch das Hinspiel war ja schon eins, wo die 3-1 geführt haben und wir dann am Ende noch den Ausgleich gemacht haben. Also es ist nie, dass wir gegen Dortmund gespielt haben und vorher gesagt haben, oh ja, super, Pflichtsieg. Und so war es halt auch diesmal. Und dieses Jahr machen sie halt weniger Fehler als sonst. Oder also in den letzten Jahren stellen sich weniger dumm an. Genau, die beiden Schüsse, das waren auch die ersten Torschüsse seit langem von beiden Mannschaften mal wieder in diesem Spiel. Dann wechselte der VfB nochmal in der 88. Minute. Demirovic kam rein für Mittelstädt und Schema für Stiller. Klar, Demirovic mit den beiden Länderspielen noch in den Beinen. Fandst du es zu spät in der 88. Minute für ihn? Hättest du ihn früher gebracht?
Ja, ich hätte ihn früher gebracht. Vielleicht hätte er ein bisschen eine Option mehr sein können. Mittelstädt war jetzt auch nicht so sein bestes Spiel. Schema für Stiller fand ich dann tatsächlich interessant. Weil ich fand Stiller sehr gut, dazu könnte ich mir nur vorstellen, dass vielleicht Fitness aufgrund der Fitness war. Aber ja, Demirovic hätte früher kommen müssen.
Ja, naja. Ja, und dann kam es zur 94. Minute in der VfB. Ich meine, es waren 5 Minuten Nachspielzeit, glaube ich, angezeigt. Du musst das Ding eigentlich nur noch runterspielen. Der Ball kommt immer wieder zu Nübel, er schlägt den raus, dann kommt er nochmal zu ihm und ich glaube, er schlägt ihn ja sozusagen ganz normal vom Boden aus, also kein Abstoß, sondern ein ganz normaler Abschlag, schlägt ihn auf halb links, der Ball landet direkt bei den Dortmundern, die spielen Steilpass auf den Flügel, Brandt war es, glaube ich, der dann nach innen flankt, Jabot kommt mit dem Kopf noch ran, köpft ihn aber sehr unbeholfen genau in die Mitte, vor die Füße von Adeyemi, der macht einen Haken, lässt Caruso aussteigen und trifft dann zum 1-0 direkt vor der Cannstatter Kurve. Vielleicht kommen wir erstmal nochmal auf die Entstehung des Tors zu sprechen, bevor wir auf das, was nach dem Einschlag des Balles im Netz passierte. Ich finde, dass an diesem Tor Alex Nübel mit seinem Abschlag mindestens eine Teilschuld hat, weil du hast es eigentlich unter Kontrolle und dann spielst du den Dortmund den Ball so in die Füße. Also sie mussten ja noch nicht mal den Ball erobern. Es war einfach ein schlechter Abschlag. Ich sage jetzt nicht, dass Nübel alleine schuld ist. Aber ich finde, du gibst den Dortmundern, das war quasi so ein Pre-Assist, du gibst den Dortmundern halt genau diesen Drive, den die brauchen, um dann auch vors Tor zu kommen wieder. Wie siehst du das und wie würdest du die Schuld verteilen für dieses Gegentor?
Also ich muss sagen, ich habe dieses Tor genau einmal gesehen, wie es passiert ist und danach nie wieder. Ich kann mich jetzt nicht genau dran erinnern, aber ja, ich fand es auch sehr schlecht verteidigt. Dortmund hat da viel Platz, weil wir noch im Angriffsmodus waren. Ich glaube, das war ein langer Abschlag.
Ja,
und Alcaraz hätte da besser verteidigen müssen. Ja, und ja, dann trifft er natürlich mit dem ersten Schuss aufs Tor von Dortmund.
Und auch Chabot, ich meine, der ist eigentlich auch lang genug dabei, um zu wissen. Ich meine, klar, der kommt gerade noch so ran. Ja, also der VfB war offensichtlich auf diese Situation nicht vorbereitet. Ansonsten wäre Chabot besser postiert gewesen. Es ist einfach Unglück. Du rechnest dann natürlich auch nicht damit, dass der Ball direkt im Gegenspiel vor die Füße fällt. Aber das passiert halt, wenn der Ball halt in die Mitte kommt. Ja. Es ist einfach eine Fehlerkette. Ich möchte das auch Nübel nicht alleine die Schuld dran geben. Es ist halt eine Mischung aus Fehlern, unglücklich. Ich glaube, es ist auch Jelsch, der das Abseits aufhebt.
Ja.
Beim Pass auf Brandt, weil wenn der dann vorgeschoben hätte, wäre Brandt auch im Abseits gewesen. Ja, also einfach dumm gelaufen. Ich meine, das sind die Tore, die wir dann auf der anderen Seite in den vergangenen Jahren auch gegen Dortmund gemacht haben. Ne? Oder jetzt auch gegen das Ding gegen Augsburg, das 5-2. Ich meine, das ist ein klarer Fehler von Schlotterbeck, der den Ball da einfach, also dem anderen Schlotterbeck in dem Fall, der den Ball dann einfach in die Füße köpft. Und ja, diesmal haben wir halt den Fehler gemacht. Und Adeyemi läuft dann Richtung Seitenlinie und Richtung Kurve, zeigt der Kurve legt den Zeigefinger auf die Lippen. Genau, jubelt dann, läuft dann nochmal weiter bis zur Eckfahne, stellt sich dann nochmal hin und so. Und ja, er hat dann später gesagt, das wäre jetzt nichts Persönliches gewesen, aber die hätte er durchaus gesehen. Also es hieß wohl, dass ja, Undaf hätte das im Hinspiel auch gemacht nach seinem 3-3 und überhaupt und in der Vergangenheit hätte ja, wäre seit 4 Jahren in Dortmund, Adeyemi, und hätte es nicht vergessen, zum Beispiel, dass für uns bei diesem 2-1 im Pokal 23-24, dass wir da jeden unserer Pässe gefeiert hätten. Das hätte er nicht vergessen, deswegen wollte er uns das nochmal in Erinnerung rufen.
Oh Gott. Ja. Also erstmal, sorry, du bist in der Nationalmannschaft. Du kennst Dennis Undaf von der Nationalmannschaft. Klär das doch mit ihm. Frag ihn, was soll das? Dennis Abi, was war das? Ich weiß, hast du das Video gesehen, was Sky Sport gepostet hat?
Nee, aber das war ja das, was ich gerade gesagt hatte, glaube ich,
was er dann gesagt hat. Vor dem Spiel.
Vor dem Spiel.
Okay. Dennis Undaf geht zu den Spieler, sagt, Maxi Abi, mein Bruder, wie geht's dir? Zeru, wie geht's dir? Macht Best Friends mit dem. Und dann machen diese kleinen Schlangen so eine Geschichte. Geht doch hin, Nationalmannschaft, geht zu ihm, sagt, Undaf, was war das? Das fanden wir nicht so cool. Sagt Undaf, sorry, heat of the moment. Passiert, das ist ein kurdischer Tanz, sorry, aber mach doch nicht so einen Move. Und dann dieses lächerliche Statement, Alter, dürfen wir nicht mal jubeln, dürfen wir, sorry, wenn ich mich aufrege, aber ganz ehrlich, was für ein kindischer Kindskopf, sorry, ist das denn bitte, dass sich darüber aufregt, dass man bei jedem jubelt? Ich meine, okay, du warst davor bei Salzburg, kein Wunder, kennst du sowas nicht, aber, Alter, raff dich, werd erwachsen, das ist Fußball. Wir feiern uns, dass wir mal erfolgreich sind, dass wir nicht gegen Abstieg spielen und du wertest es gleich persönlich.
Ja, also ich meine, ich teile deine Verärgerung. Ich finde auch Adeyemi, also ich finde, es ist ein ziemlich geiler Kicker, aber ein Vollidiot leider. Das hat er jetzt nicht zum ersten Mal bewiesen. Er geht mir schon die ganze Zeit auf die Nerven. Und wir haben natürlich auch schon vor der gegnerischen Kurve gejubelt. Ich erinnere nur an das Relegationsspiel gegen den HSV, was ich auch völlig unnötig fand, wo dann irgendwie, ich glaube, Führig und Mio waren es, die dann sich vor die Kurve gestellt haben. So, nichtsdestotrotz, also ich find's einfach nur so affig. Ich find's damals affig und dann kann ich auch sagen, dass ich jetzt bei Adeyemi affig bin und ich hatte ja damals gedacht, Undaf hätte das damals gemacht. Also er hat ja, glaube ich, dann auch irgendwie so die Arme so nach unten gemacht, so, ne, seid mal leise und so, und hat dann irgendwie an der Fahne getanzt oder sowas. Und ich meine, ich habe das damals darauf bezogen, dass er halt damals, das war ja dann vor der Länderspielpause im Herbst, dass er dann nicht für die Nationalmannschaft berufen wurde und dass Hoeneß ja vorher gesagt hat, naja, ist er eigentlich kein richtiger Mittelstürmer. So, und dann macht er halt seine 3 Tore gegen den BVB und so hatte ich das damals interpretiert. Er hat dann selber in einem Sportstudio ja gesagt, ja, er hätte das, also hat schon zugegeben, dass er das damals auch sozusagen gemacht hat, um das Dortmunder Publikum so ein bisschen zu provozieren. Nur, und das finde ich, hat er recht, der Unterschied ist halt, ob du dich halt irgendwo hinstellst und das machst oder ob du dich halt direkt vor die Kurve stellst, ja, vor die Heimkurve und die Leute ins Gesicht guckst und dann den Finger auf den Mund legst oder halt wie die Clowns da von Porto, die dann ihren komischen Signature-Jubel auch direkt hinter dem Tor vor der Kurve machen, ja. Und da muss ich sagen, das ist halt schon noch ein qualitativer Unterschied, ob du im Stadion allgemein sagst, so Leute, seid mal ruhig, was man sich vielleicht auch sparen kann. aber halt direkt dahin zu rennen, ja, und die Leute wirklich zu provozieren in dem sicheren Wissen auch. Ich meine, natürlich gehört dafür niemanden aufs Maul gehauen. Ja, ist schon klar. Aber ich meine, das ist halt so ein bisschen, sich hinter so eine Glaswand zu stellen und den Leuten einen Mittelfinger zu zeigen, in dem Wissen, dass dir halt nichts passiert, außer dass du von der anderen Seite angeschrien wirst. Also, keine Ahnung. Ich finde es bei allen Fußballern doof, das zu machen. Und ich ärgere mich auch manchmal, dass das Leute vor unserer Kurve machen und die Kurve guckt irgendwie ganz blämmer durch die Gegend und keiner regt sich mehr auf. Ich bin immer der Einzige, der sich aufregt, dann gucken sie mich alle ganz doof an. Aber nichtsdestotrotz, also ich fand es unnötig. Wir kommen ja dann gleich noch zum zweiten Tor und zum fliegenden Klappstuhl. Aber auch das, also
das war meiner, ja. den habe ich von daheim. Den habe ich gleich drum gehabt.
Genau, wir können ja nochmal auf das zweite Tor kommen.
Ich bin ehrlich, ich habe es nicht mehr gesehen. Also mir hat dann mein Vater gesagt, ja, die haben noch ein zweites geschossen. Und weil wir schauen es ja immer auf Griechisch, wir sind ein bisschen hinterher. Dann hat sie gesagt, ja, Dortmund hat 2-0 gemacht. Schön aus.
Okay, dann rede ich über das 2-0. Ja. Es gibt natürlich einen Wiederanpfiff, der VfB greift an, Dortmund fängt den Angriff ab, gibt einen langen Ball von Sabitzer auf Da Silva. Fabio Silva, genau, auch Fabio Silva, der gewinnt den Zweikampf gegen Hendrix, wo sich Hendrix auch nicht besonders gut anstellt, steckt ihn dann rein und Brandt kriegt den Ball auf halb rechts und ballert ihn halt rein. Ich habe keine Ahnung, also ich habe von Leuten gelesen, dass Nübel da was hätte halten können, meiner Meinung nach nicht, weil der kommt so in die Torwart-Ecke, aber halt mit so einer Power, dass du eigentlich nichts machen kannst. Ja. Dann laufen die Dortmunder wieder nebens Tor und auch das muss ich noch sagen, jo. Also ich erwarte von keinem Spieler, dass er übers halbe Feld sprintet, nur um vor der gegenüberliegenden Kurve oder vom Gästeblock zu fallen. Und dann stehen die da, ja, dann kommt Rierson, den ich ja sowieso gefressen habe. Ja, das ist auch so, also das mag an seinem Aussehen liegen, der mir einfach unsympathisch ist, ja. Der hat einfach ein paar Dornenhackfresse, es tut mir leid, ja, und dafür kann er nicht und das ist auch kein Grund, jemanden nicht zu mögen. So. Aber der geht dann noch auf die Kanzlerkurve zu und provoziert noch dafür, dafür hat er auch hinterher noch gelb gesehen. Dann stehen die noch alle noch ewig. Dann winkt Sabitzer noch weitere Spieler, wo ich denke, Junge, was willst du eigentlich? Und dann eskaliert's. Dann geht Nübel, ich weiß nicht mehr genau, weil ich es auch nur im Fernsehen gesehen habe, ich weiß nicht mehr genau die Abfolge. Auf jeden Fall geht Nübel irgendwann hin und sagt den Dortmunder so, verpisst euch jetzt mal hier. Es gab ja nach dem 1-0 dann auch schon Demirovic, der dann irgendwo zu Adeyemi ging und ihm die Meinung gegeigt hat und darf. Genau, und dann springen Teile der Kanzlerkurve über die Zäune, rennen zur Bande. Man sieht im Fernsehbild einen Plastikstuhl, ein Klappstuhl, das waren wahrscheinlich die Klappstühle, auf denen die Securities während des Spiels sitzen, fliegen quer durchs Bild, wahrscheinlich so kurz hinter die Torauslinie, weit entfernt natürlich von allen PvP-Spielern. Genau, es gibt eine Rudelbildung, die zweite innerhalb von ein paar Minuten. Am Ende sieht Karasor gelb. Warum auch immer, weil wenn einer da irgendwie mit irgendwem reden können sollte, dann wäre es eigentlich der Kapitän. Aber gut, hat den dummen Nebeneffekt, dass er jetzt gesperrt ist gegen Hamburg am Sonntag. Und genau, Rierson sieht eben gelb. Und also, auch wenn du das Tor nicht gesehen hast, die Reaktion der Cannstatter Kurve hast du ja mitbekommen. Wie schätzt du das ein?
Also erstmal Rierson, man sieht ihn in seiner Union-Vergangenheit an, würde ich es mal so ausdrücken.
Ach stimmt, ja.
Ich weiß, es gibt ja viele, die sagen hier, was sollte es von der Kaschata-Kurve, aber ganz ehrlich, Fußball ist emotional, wir feiern es, wenn das Stadion ein Tor den Ball reinschießt, wir feiern die Pyro-Zeugs, wir feiern die Fangesänge und das gehört dazu. Wenn die provozieren, dass die Emotionen halt in die negative Richtung gehen. Und ich meine, die Ultras haben es ja noch, die wissen ja, die sind ja mittlerweile, du bist zur Bande gelaufen,
nicht ja, ein ja.
Stück weiter. Ich meine, die wissen ja genau, wie weit sie laufen können, aber einfach mal zur Rede stellen, klar, das Fass läuft über, emotional, Dortmund macht er noch so. Ich meine, ich verstehe jetzt auch nicht, warum Dortmund das zweimal machen muss, aber gut, ja. Man gewinnt nicht jeden Tag gegen den Pokalsieger.
Eben.
Ja, deswegen kann ich verstehen, wenn da Leute einfach überreagieren mit Alkoholintus. Und wenn einer anfängt zu rennen.
Also bei da unten wahrscheinlich weniger, aber ja.
Ja. Also wenn da einer anfängt zu gehen, dann gehen die anderen hinterher. Das ist immer so eine Kettenreaktion. Das sind vielleicht Bilder, die wir nicht unbedingt sehen möchten, aber es gehört einfach zum Fußball dazu. Und solange es sich so eskaliert, wie es dann später bei Dresden gegen
Hertha war. Ja, das ist auch eine ganz andere Nummer. Also ich finde auch, also zum einen ist es so, dass es jetzt wirklich, also ich kann mich nicht erinnern, wann das schon mal passiert ist. Ich meine, wenn nicht gegen Porto, war nicht einer da im Innenraum? Oder bei irgendeinem Spiel, da ist glaube ich einer, aber das wäre immer mehr so, glaube ich, unabsichtlich, dass der vom Zaun gesprungen ist. Ich meine, irgendwann wäre ich noch mal jemand im Innenraum gewesen und hat dann irgendwie Maxi Mittelstädt noch irgendwie irgendwas gesagt. Ich weiß es nicht mehr genau. Es war jetzt in irgendeinem Spiel. Ja, also es passiert ja nicht regelmäßig, ne? Das war jetzt einmal in einem emotional aufgeladenen Spiel, sportlich aufgeladen durch die letzten Jahre, vielleicht auch fantechnisch aufgeladen. Ich weiß nicht, wie sehr dann noch dieser Fahnenklau von vor 10 Jahren nachwirkt. Also es gibt eine Rivalität einfach mit Dortmund. So, es gab ja noch diese Diskussionen von Dennis Undorf mit der Kurve, die fälschlicherweise dann irgendwie gesagt wurde, ja, Undorf macht der Kurve eine Ansage. Nee, es ging eher darum, dass man drüber gesprochen hat, warum die Mannschaft nicht direkt hingeht und die Dortmunder da wegscheucht. Wir haben das ja damals gegen Frankfurt gesehen im Pokalhalbfinale, als die Frankfurter dann ihren junge Leute Quatsch gemacht haben vor der Kurve und dann unsere Jungs vor allem Sagadu hin sind und die weggescheucht haben. Und der Vater, der ist dann im Sportstudio aufgeklärt, dass es vor allem halt darum ging, ne? Also es ging jetzt weniger um den fliegenden Stuhl oder dass die bis zur Bande sind. Ich sehe das wie du, die sind bewusst bis zur Bande und ja, der fliegende Stuhl hätte auch jemanden treffen können, hat er aber nicht. Und hat auch bewusst nicht. Also ich glaube nicht, dass jemand den Stuhl nimmt und bewusst den versucht, gegen die Dortmunder zu schleudern. Ich glaube, das war eher eine Frustüberreaktion, die aber trotzdem mit dem Wissen getätigt wurde, dass man damit jetzt niemanden trifft. Genau, und er sagte dann halt, ja, es ging halt darum, dass die meinten, wir sollten uns dann mehr für sie einsetzen. Und dann hat Undorf denen aber gesagt, wir waren aber da. Ja, also ich meine, klar, du bist dann halt auch nicht in dem ersten Moment da, um zu gucken, was der Gegner macht, sondern ärgerst dich erstmal über das Tor und über das verlorene, zu dem Zeitpunkt dann verlorene Spiel. Aber gerade so Leute wie Undorf, wie Nübel, wie Dimirovic, die sind ja dann relativ schnell da. Chabot auch. Unschöne Szenen, wie man so schön sagt, ja?
Ja, da will ich was sagen. Liebe Dortmunder, das versucht ihr einmal auf den Balkan sowas zu bringen. Da fliegen keine Stühle. Macht es bei Roter Stern oder bei Partizan oder bei Pau. Das will ich mal sehen. Das will ich mal sehen, dass ihr sowas macht dort.
Ja, und ich meine, ich will auch nicht wissen, was passiert, wenn du das vor der Süd machst.
Ja, das ist ja auch mittlerweile voller Event-Fans. Sagen Dortmund-Fans, die ich kenne.
Ja. Also nichtsdestotrotz, also ich glaube, wenn du wenn du vor der Süd ein Tor machst und dich dann dahin stellst, ja, und machst, dann gut, ich glaube, vor der Süd sind mehr Zäune als bei uns. Nee. Wenn ich richtig in Erinnerung habe, aber nicht das trotz.
Mario Götze musste sich damals im Spielertunnel warm machen. Der durfte sich nicht vor der Süd warm machen. Beim ersten Spiel nach dem Wechsel.
Ja, ich erinnere mich. Gut. Naja, also wie gesagt, ich finde, die Reaktion der Kurve ist vielleicht ein bisschen drüber. Ich kann es aber nachvollziehen und ich finde es auch, also man kann es auf gar keinen Fall mit dem vergleichen, was da in Dresden beim Abendspiel passiert ist. Ich meine, da müssen wir jetzt auch nicht groß drüber sprechen. Da gibt es auch verschiedene Versionen, wie sich das zugetragen hat. Aber klar, es war eine Eskalation, wenn Leute übers Feld laufen und in andere Blöcke klettern und Pyro durch die Gegend schießen. Und das war halt hier eindeutig nicht der Fall. Ja, also ich glaube, wir haben zu dem Spiel, zum Klappstuhl alles gesagt. Mit dem Klappstuhl hast du noch ein bisschen Meme-Potenzial auch zu dem Spiel. Hast du noch was zu dem Spiel, was du loswerden willst? Das ist mal zum Spielverlauf.
Einfach draus lernen für das Spiel jetzt gegen Hamburg. Weil das wird ja auch kein einfaches Spiel.
Ja. Gut, dann schauen wir mal, was unsere Hörer und Hörer geschrieben haben. Der Hannes hat geschrieben bei Twitter, VfB sei in Vollendung. Genau, du hast geschrieben, gegen Underdog-Teams, die nichts mehr als Antifußball kennen, haben wir uns immer schwer getan, St. Pauli, Union, jetzt Dortmund, dann müssen wir arbeiten. Dann ein VfB-Kommentar. @heile_bvb schreibt, unverdient ist die Niederlage, aber richtige Chancen hattet ihr nicht. kann man nicht widersprechen. Aber das Spiel des BVB war wirklich harte Kost. Die Punkte nehme ich trotzdem dankend mit. Ja. Also, ich meine, du erinnerst dich an dieses Spiel, wo, ich glaube, Anton das Eigentor gemacht und Chabot dann das 2:1. Das war ja auch ein Stil, dieses Spiel. Also, ich meine, ja. Also, ich glaube, man kann nicht davon sprechen, dass es krass unverdient war, weil Dortmund halt einfach gut verteidigt hat. Ja. Und wir unsere Chancen nicht gemacht haben. Da kannst du den Ballbesitz sonst wohin schmieren und die Passquote und was weiß ich. Das ist halt gegen so Mannschaften dann egal. Ja, und das ist auch, da war auch schon in der zweiten Liga gegen Osnabrück egal, dass du 90% Ballbesitz hattest und eine Pass und 800 Pässe gespielt hast, wenn du halt die Dinger nicht reinmachst. Schön fand ich auch den Kommentar von VfB-Cristiano. Glücklicher BVB findet 3 Punkte in der Mystery Box. Kleiner Seitenhieb auf Adeyemi. Bei Blue Sky schreibt der Vini, vorne fehlt das kreative Element. Zu absehbar ist in den 16er aufgebaut. Dann wurden wir aber meist nicht gefährlich oder zwingend. Hätte uns ein ausgeruhter Elkanus von Beginn an gut getan? Weiß ich nicht. Ich meine, der war ja eigentlich ausgeruht. Der hatte ja, das zweite Spiel war, glaube ich, auch ein Heimspiel, aber der ist jetzt auch nicht durch die Weltgeschichte gechattet, glaube ich. Standards weiterhin ungefähr, ich habe schon drüber gesprochen, zum Ende hin wäre ich auf 0:0 gegangen, anstatt so am Ende. Das ist es halt. Nimm das scheiß 0:0 mit. Lass den Ball laufen, mach keine leichtsinnigen Sachen. Du hast es ja auch die 90 Minuten vorher geschafft, das dem Dortmunder Pressing zu entgehen und den Ball einfach laufen zu lassen. Also klar, das passiert dann halt und dann bist du halt nicht in der Lage, das zu verhindern, aber spiel das einfach ruhig runter, nimm den Punkt mit gegen Dortmund. Das waren noch 1,5 Minuten, die kannst du locker runterspielen. Also es war einfach so unnötig, fand ich. Genau, und der FW1893 schreibt, wir dominieren das Spiel, ohne wirklich dringende Chancen zu haben. Der BVB macht wenig für das Spiel. Als wir uns auf einen Unentschieden eingerichtet haben, schlagen die Düsseldorfer zu und holen sich den Sieg. Dann schlagen wir eben nächste Woche den HSV. Da sind wir wieder in der Spur, darüber sprechen wir gleich noch. Und der RST schreibt bei Blue Sky, unfassbar, vielleicht die nötige Reife gefehlt, den Punkt über die Ziellinie zu bringen. Wie schon immer wieder in den letzten 2 Jahren, aber ist halt jung und wild und so lieben wir die Mannschaft. Schiri war auch grenzwertig oder egal, weiter so. Über den Schiri haben wir auch schon gesprochen. Der Textman 83 schreibt bei Instagram auch total unnötige Niederlage. Ja, ich glaube, das ist so der nächste Entwicklungsschritt, den wir noch gehen müssen. Ja, deswegen. Gut. Du warst auch nicht im Stadion, ne?
Nein, ich war
rein. Genau, weil ich wir haben jetzt auch leider niemanden da, der über die Stimmung im Stadion sprechen kann. Die war wohl auch, es waren wohl wieder auch sehr viele Event-Fans bei uns da, so wie ich das mitbekommen habe. Teilweise muss die Stimmung ziemlich gut gewesen sein gegen Ende dann, als es dann doch nochmal darum ging, machst du noch ein Tor oder nicht. Aber leider gibt es auch weniger schöne Begleitumstände zu diesem Spiel, über die ich jetzt auch nochmal sprechen möchte. Und zwar ist es so, dass jemand, den ich kenne, die in der Cannstatter-Kurve nach dem Spiel von Leuten, die wirklich rotzevoll waren, sexuell bedrängt, belästigt wurde. Es ging dann darum, dass die halt die ganze Zeit rumgepöbelt haben und dann diese Person ihr näher gekommen ist und sie, ja, man kann es nicht anders sagen, sexuell genötigt hat. Ja, dann hat zum Glück ihr Bruder eingegriffen. Die Ordner haben zwar gesehen, dass sie dann, als sie rausgegangen ist, auf der Treppe dann völlig fertig zusammengebrochen ist, haben aber auch nichts gemacht. Es gibt ja das Dächle beim VfB, dass man anrufen kann. Also auch nochmal, wenn ihr davon betroffen seid, es gibt, und das noch nicht wisst, es gibt diese Institution, es gibt das Dächle, die Telefonnummer, die ihr da anrufen könnt oder auch eine WhatsApp schreiben könnt, habe ich jetzt erfahren, die hängt, glaube ich, auch auf den Toiletten aus, die hängt auch im Umlauf, die hängt natürlich nicht im Stadion drinne. Und es ist natürlich auch so eine Sache mit dem Empfang. Also ich habe bei so einem vollbesetzten Spiel habe ich normalerweise weder Internet noch Telefonempfang groß. Das soll aber hier nicht das Thema sein, weil das Problem ist nicht die Verfügbarkeit des Dächle oder der Empfang im Stadion, sondern das Problem sind Leute, die sich im Stadion wie Arschlöcher benehmen. Und gerade, auch und gerade gegenüber Frauen, die meinen, nur weil man im Stadion ist, nur weil man betrunken ist, könnte man sich benehmen wie das letzte Arschloch und die damit, und ich sage das so deutlich, andere Menschen den Stadionbesuch vermiesen. Ja? Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist mir einfach unbegreiflich, wie man so ein Wichser sein kann, wie man meint, einfach über das Leben und über das Wohlergehen anderer Menschen bestimmen zu können, indem man sie erniedrigt, indem man sagt, ich bin jetzt hier der Typ und wir können ja jetzt hier gleich rummachen. Ja, ich meine, das gibt es natürlich auch in anderen Gesellschaften, in anderen Bereichen der Gesellschaft, aber es gibt es leider auch immer wieder beim Fußball, ja, weil sich Leute halt geil fühlen, wenn sie mit ihren Jungs da rumstehen und dumme Witze machen, ja, und dann mal irgendwie sagt, geil, ich habe schon 10 Bier-Intos und jetzt benehme ich mich wie der letzte Mensch. Ja, also ich kann nur an jeden appellieren, wenn ihr so voll seid, dann bleibt am besten zu Hause und schließt euch ein. Und wenn ihr meint, dass ihr der Geilste seid und ihr könnt einfach mit anderen Menschen machen, was ihr wollt, dann fickt euch, ganz ehrlich. Ja. Schaut euch mal ganz tief im Spiegel in die Augen und fragt euch, ob das der Mensch ist, der ihr sein wollt. Weil die Schuld liegt nicht an irgendjemanden, der davon betroffen ist. Die Schuld liegt bei demjenigen, der das begeht. Und das hat viele Facetten. Das ist wieder mitbekommen beim Fall Christian Ulm. Wir haben das in anderen Fällen mitbekommen mit Giselle Pilicot. Dann könnt ihr sagen, ja, aber das bin ja nicht ich. Das ist ja, ich habe ja hier niemanden umgebracht, ich habe niemanden vergewaltigt, ich habe niemanden, was auch immer Christian Ulm da gemacht hat, also, niemanden im Internet mit Fakes, ja, mich hat jemand anders ausgegeben, mich hat meine Frau ausgegeben. Es ist genau das Gleiche. Es ist von der Grundhaltung her genau das Gleiche. Das ist eine Grundhaltung gegenüber Frauen, die einfach widerlich und eklig ist und die hat im Stadion nichts zu suchen, die hat in der Gesellschaft nichts zu suchen. Und wie gesagt, also wenn ihr meint, dass das ein Verhalten gegenüber anderen Menschen ist und im Stadion, verpisst euch einfach. Sorry.
Genau. Wenn ich dazu was anmerken kann. Wenn ihr sowas seht, wäre es auch gut, wenn ihr eingreift. Ja. Es reicht nicht, passiv daneben zu stehen und sagen, ich habe nichts gemacht, das war der. Hilft doch. Ein bisschen Zivilcourage. Wir wollen alle ein schönes Erlebnis im Schamestadion. Ich will, dass Frauen sich sicher fühlen in der Kurve überall, genauso sicher fühlen wie ich. Wir Männer sind privilegiert, was es angeht. Und zumindest versucht einfach zu unterstützen. Nicht einfach wegsehen oder nichts machen. Hilft auch nicht. Wenn ihr sowas mitbekommt, das ist was mir sehr wichtig ist, was ich sagen möchte. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, ich habe zu viel getrunken, wenn ich trinke, passiert mir sowas, dann trink halt nichts. Wenn du weißt, wie du bist, wenn du Alkohol bist, dann trink halt nichts. Hör auf, dir 5000 Bier im Stadion voll zu kippen, ganz einfach. Wenn du dich nicht raffen kannst, dann trink zu Hause oder schließ dich ein, trink zu Hause und mach mit dir selber, was du willst, aber lass andere Menschen in Ruhe. Das war mir noch wichtig.
Ja, also ich meine, ich trinke auch mal gerne ein Bier im Stadion und vielleicht auch mal zwei, aber ich habe mich halt im Griff, ja, und das ist aber auch, also ich meine, der Alkohol ist ja nur ein Beschleuniger, ja, also ich meine, ich war auch schon sehr, sehr voll und ich habe trotzdem niemanden gegen seinen Willen irgendwie angefasst oder sonst irgendwas, ja, also das ist ja eine grundsätzliche Haltung, die durch den Alkohol dann noch verstärkt wird, auch nicht, dass ich jetzt das Problem Alkohol kleinreden will, ich meine, es gibt ja eigentlich auch eine Promillegrenze beim VfB und in so Situationen sieht man dann vielleicht auch, warum. Aber die muss halt auch durchgesetzt werden, ja. Und auch an die Ordner. Ich will das auch nicht pauschal alle Ordner bei uns in die Tonne kloppen. Aber ey, Leute, wenn ihr seht, dass da jemand sitzt, ja, und zwar nicht einfach nur, weil er enttäuscht ist, dass wir gerade 0-2 verloren haben, ja, geht hin, fragt mal nach, ja. Also, und auch generell, auch wenn ihr andere, ja, ich meine, klar, es ist eine große Kurve, da stehen 10.000 Leute, man ist auch erstmal mit sich selber beschäftigt, aber wenn ihr was seht, dann sagt was, ja.
Ja, die Ordner oder so, das ist ja, habe schon auch einiges mitbekommen. Auch selber, dass eine Freundin, die ich per Zufall gesehen habe, die einfach einen Schwächeanfall hatte und dann sagte dort, ich sollte halt weniger trinken und die hat einfach gar nichts getrunken.
Ja, ja. Also wie gesagt, ich will ja jetzt nicht alle Ordner pauschal verurteilen, aber ja, also das muss ich auf jeden Fall verbessern. Ich meine, und bei der Person, um die es geht, die hat jetzt ihre Karten für Hamburg am Sonntag, die hat eine Dauerkarte, die hat jetzt erstmal für Hamburg und fürs Halbfinale abgegeben. Die hat einfach Angst, da wieder hinzugehen, jetzt die nächsten beiden Heimspiele, da wieder zu stehen und wieder den gleichen Typen über den Weg zu laufen oder anderen besoffenen Typen. Und es sind halt meistens bis immer Typen, die besoffen so etwas machen. Und ich meine, überlegt euch das mal. Da geht jemand nicht mehr ins Stadion, ja, Heimspiel gegen HSV, Pokal-Halbfinale. Wie viele Pokal-Halbfinales habt ihr in eurem Leben gesehen? Da verzichtet ihr immer freiwillig aufs Pokal-Halbfinale wegen so einer Scheiße. Ja, Also das wollte ich nochmal zur Sprache bringen, weil ich das mitbekommen habe und weil es dann auch gegen Dortmund wohl wieder, also zum einen waren die Leute sehr voll, der Block war voll und ich meine die nächsten Spiele, da ist auch jetzt wieder Frühlingsfest. Also spätestens beim Bremen-Spiel weiß ich, dass dann Frühlingsfest parallel ist. Haltet euch zurück. Und wenn ihr nicht mehr gerade ausgehen könnt, dann geht nach Hause, ganz ehrlich.
Ja.
Genau, das wollten wir nochmal loswerden. Und ich glaube, dann haben wir es auch zu dem Spiel jetzt erstmal. Genau, also nochmal ganz wichtig, wenn ihr was seht, sagt was. Und das Dächle, das könnt ihr auch anrufen, wenn ihr nicht selber betroffen seid. Das heißt nicht, nur weil ihr selber nicht betroffen seid, dass euch das nichts angeht. Ich suche gerade nochmal die Nummer raus. Speichert euch die am besten ein. Ja gut, Dächle, dann komme ich zu lauter Restaurants. Warte mal. Genau. Warte, die Nummer 0151 44 533 832. 0151 44 533 832. Speichert euch das ins Handy ein. Und dann könnt ihr da während des Spiels, wenn ihr euch bedrängt fühlt oder auch rund ums Spiel, könnt ihr anrufen. Genau. Die Verantwortlichkeit liegt ja natürlich nicht bei denjenigen, die belästigt werden, sondern bei denjenigen, die belästigen. Und da gibt es keine Telefonnummer, da heißt es einfach Mensch sein.
Genau.
Gut, ich würde sagen, wir machen erstmal den harten Cut und gucken auf die Lage beim VfB nach dem 28. Spieltag. Wir haben ja gesagt, dass wir jetzt nach der Länderspielpause auch mal auf die Konkurrenz gucken, was die so macht. Leverkusen hat 6-3 gegen Wolfsburg gewonnen, was uns wieder in die Situation gebracht hat. Wollen wir, dass Leverkusen verliert? Oder wollen wir, dass Wolfsburg absteigt? Genau, wildes Spiel am Ende, also auf jeden Fall Leverkusen gewinnt. Die Bayern gewinnen in letzter Minute noch gegen Freiburg, wo ich eigentlich dachte, das ist gut für uns, weil da haben die Dortmunder keine Hoffnung mehr, dass sie vielleicht bei einem Sieg von uns nochmal ranrücken können an die Bayern. Oder Sieg gegen uns. Leipzig gewinnt in Bremen, auch das leider relativ absehbar. Überraschenderweise verliert Hoffenheim zu Hause gegen Mainz, was uns sehr entgegenkommt. Und die Eintracht, mit der ja noch zu rechnen ist, laut Axel Hellmann, ich muss mich echt hart zusammenreißen, dass ich jetzt nicht vom letzten Spiel heraus wurde, ey. Spielt nach 2-0 Führung 2-2 gegen den ersten FC Köln. Und damit sieht die Tabelle wie folgt aus. Der VfB ist Vierter mit 53 Punkten. Hat jetzt 11 Punkte Rückstand auf dem BVB. Ich glaube, der Zug Vizemeisterschaft ist abgefahren damit. Wir sind jetzt punktgleich mit Leipzig, die jetzt aber ein Tor besser sind. Was sich aber natürlich auch noch bald ändern kann. Weiterhin 3 Punkte vor Hoffenheim. Was gut ist, 4 Punkte vor Leverkusen auf Platz 6 und ganze 14 Punkte vor der Eintracht auf Platz 7 und 16 Punkte vor Freiburg auf Platz 8. Was wiederum heißt, wenn die Eintracht nächste Woche nicht gewinnt, dann kann sie ja danach nur noch 15 Punkte holen und dann würde uns schon am Sonntag ein Punkt gegen den HSV reichen, um zumindest die Europapokalteilnahme fix zu machen. Vor Freiburg haben wir 16 Punkte Vorsprung. Das heißt, also da könnte schon nach dem nächsten Spieltag sind wir zumindest Siebter. Dann können wir ja schauen, wie weit es noch nach oben geht und in welchen Europapokal. Genau, wir spielen jetzt am Sonntagabend gegen den HSV. Dann spielen wir Sonntagnachmittags in München. Also es wird wahrscheinlich ähnlich angenehm wie jetzt gegen Dortmund. Wobei wahrscheinlich noch ein bisschen unangenehmer. Hast du Bayern gestern Champions League gesehen?
Nein.
Ich auch nicht. Aber es sah... Also es hörte sich an, als wären sie sehr gut gewesen. Genau, dann ist donnerstags das Pokalhalbfinale am 23. und am 26. dann geht's sonntags gegen Bremen. Genau, und dann sind es noch eben die 3 Spiele. Hoffenheim, Leverkusen und Frankfurt. Schauen wir mal, was die Konkurrenz im nächsten Spieltag macht. Hoffenheim spielt in Augsburg. Würde ich ihnen durchaus zutrauen, dass sie da auch patzen. Ja. Dortmund gegen Leverkusen ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Das wird vermutlich auch das Samstagabendspiel sein, oder?
Ich glaube, ja.
Ja. Leipzig gegen Gladbach wird vermutlich an Leipzig gehen, weil Gladbach ist echt nicht gut drauf. Wolfsburg gegen Frankfurt, bin ich auch mal gespannt. Das sind eigentlich 2 kriselnde Teams gegeneinander. Und Mainz gegen Freiburg, auch da traue ich den Mainz, aber auf Freiburg müssen wir eigentlich nicht mehr gucken, da wird es höchstens nochmal interessant, wegen Halbfinale. Wie der SCF da so drauf ist. Aber auch da könnte ich mir vorstellen, dass Freiburg da Probleme haben könnte in Mainz. Und Freiburg spielt das auch noch gegen Celta Vigo. ist am Donnerstag und nächste Woche. Bin ich auch mal gespannt übrigens, weil ich hatte ganz nicht mitbekommen, dass die gegen Celta Vigo jetzt spielen. Aber die haben sich enorm gesteigert seit dem Spiel gegen uns im Herbst. So, dann blicken wir mal auf den HSV. Sie sind aktuell 12. mit 31 Punkten, 7 Siege, 10 Unentschieden, 11 Niederlagen, 32 zu 41 Tore. Die stehen momentan 6 Punkte vor dem Relegationsplatz, was eigentlich recht komfortabel ist. Die haben allerdings noch ein richtig schweres Programm, fast so schwer wie unseres. Die spielen jetzt nach unserem Spiel, am Sonntag spielen sie in Bremen das Derby und dann spielen sie gegen Hoffenheim, in Frankfurt, gegen Freiburg und in Leverkusen. Also ich sag mal so, viele Gelegenheiten, um Punkte zu holen und um den Klassenerhalt sicher zu machen, haben die auch nach dem Sonntag nicht mehr. Deswegen bin ich mal gespannt, wie die das Spiel angehen. Interessant ist, dass nur St. Pauli, Heidenheim, Bremen und Union weniger Tore geschossen haben als die. Also die haben die 32 Tore sind nicht viel. Es haben aber auch nur Bayern, Dortmund, Leipzig, der VfB und Leverkusen weniger Gegentore kassiert. Was auf ein klassisches 0:0 hindeutet. Die können selber kein Tor schießen, kriegen aber auch nicht so viel kassiert. Kassieren aber auch nicht so viele. Die haben erst 3 Spiele gewonnen in diesem Jahr, nämlich in Heidenheim und gegen Union Anfang des Jahres und dann Mitte März in Wolfsburg. Also ist dann so, also auch kein Ergebnis dabei, wo du jetzt, was sie ist, unbedingt Furcht einflößt, aber sie haben auch gegen Dortmund 2:0 geführt, dann noch 3:2 verloren und zuletzt dann auch gegen Köln und gegen Augsburg 1:1 gespielt. Also ich sag mal, es ist jetzt keine Übermannschaft, aber das waren sie auch schon im Hinspiel nicht. Sie haben insgesamt 5 Spieler mit 5 Treffern, also das auch jeweils die meisten sind beim HSV, Fabio Vera, Königsdörfer, Lokonga, Ryan Philipp und Luka Vuskovic haben alle 5 Tore, Vieira mit 5 Assists, aber auch bester Scorer. Also ich glaube, auf den müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Alexander Rossing-Lelesit, das war ja der im Hinspiel das schöne Tor gemacht hat, der fällt verletzt aus. Genauso Nicolas Capaldo, der Ersatztorwart namens Fernando Dickes, Yusuf Paulsen fällt wohl auch aus und Jean-Luc Dompe. Also das sagen wir jetzt alles vor der Spieltags-PK, aber das war zumindest der aktuelle Stand. Und noch interessant ist, dass der HSV bei den meisten Statistiken so Mittelfeld ist, also da wo auch in der Tabelle zu finden ist. Bei Fouls und Karten ist er sehr weit vorne und bei den Laufstatistiken sehr weit hinten, was ich überraschend finde für einen Aufsteiger, dass die, ich meine, die Statistiken sind natürlich einigermaßen ungenau. Ich meine, was sagen gelaufene Kilometer oder Anzahl der Sprints wirklich aus, aber trotzdem finde ich es interessant, dass der HSV bei diesen ganzen Statistiken relativ weit hinten ist. Aber klar, bei den Fouls und bei den Karten überrascht das weniger. Sie sind nicht sehr effizient vor dem Tor, sie sind nur 0,23 Tore pro Schuss aufs Tor, also jeder 5. Schuss, den sie aufs Tor feuern, geht auch wirklich rein. Sie lassen aber auch nur einen Schuss mehr aufs Tor zu als der VfB bisher. Du hast gerade schon gesagt, kein einfaches Spiel, aber trotzdem angesichts unserer Stärke ein Pflichtsieg, finde ich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Abschließkandidat, der schon ein bisschen so den Klassenerhalt sicher hat gefühlt, weil ich denke auch, wenn die jetzt alle Spiele verlieren sollten, werden die nicht absteigen, so stark schätze ich jetzt Wolfsburg und Pauli jetzt nicht mehr ein, dass da jemand von da hinten den noch überholen kann. Ich finde auch Bremen ist sehr, sehr schwach. Ich glaube, wenn die der nächste Woche das Derby gewinnen, sind sie dann sicher. Ist doch cool. Ich mag Hamburg. Wäre cool, wenn die weiter in der Bundesliga bleiben. Aber das heißt nicht, dass sie jetzt am Sonntag gewinnen sollen. Die Punkte sollten am besten daheim bleiben. Und dann bin ich großer HSV-Fan, weil, so wie das sich anhört, haben die ein Restprogramm, das für uns auch, wenn die alle gewinnen, vom Vorteil wäre, oder?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ja, unser Restprogramm ist ja auch schwer, aber ich habe mir das Gefühl, dass wir gegen die Teams aus der oberen Tabellenhälfte eh immer besser sind. Deswegen ist dieses Spiel so ein weinendes Beispiel, aber andererseits könnte es dann so ein Augsburg 2.0 Spiel werden, hoffentlich. Ich denke, immer wenn wir früh in Führung gehen, dass es sicher ist, dass wir auch da früh 1-2-0 führen müssen. Und die Dortmunder nicht auf Gedanken, die Hamburger nicht auf Gedanken bringen.
Ja, ich meine, du hast ja jetzt noch 2 Spiele, wo du wirklich sagen musst, die musst du gewinnen, das ist das Heimspiel gegen den HSV am Sonntag und dann ist dann 2 Wochen später das Heimspiel gegen Bremen. Ja, es sind Mannschaften im Abstiegskampf, aber ich meine, wir haben ja auch gegen Dortmund die Qualität in den Tag gelegt. Wir konnten sie nur nicht in Tore münzen, aber ich gehe auch davon aus, dass die Mannschaft jetzt auch gegen den HSV die gleiche Qualität in den Tag legen wird und dann einfach der HSV defensiv nicht so stabil ist wie die Dortmunder. und wir da entsprechend dann zu unseren Toren kommen. Wir können mal kurz auf die Personalsituation blicken. Es sind alle fit, konnte man heute lesen, alle trainieren, sogar Jovanovic und Zagadou. Der Einzige, der fehlen wird gegen HSV, ist wie gesagt Karasor eben, der gelb gesperrt ist und Leveling und Demirovic und Undav stehen weiterhin bei 4 gelben Karten aktuell. Das heißt, da muss man schauen, ob die sie vielleicht gegen Hamburg holen und dann gegen Bayern pausieren. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, dass das irgendjemand so plant, aber hätte ich auch nichts dagegen. Gut, bevor wir gleich auf die anderen Mannschaften des VfB und die Leihspieler blicken, nochmal kurz unser Werbeblock. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch eine Rezension da lassen. Bei Apple Podcasts oder bei Spotify könnt ihr uns bewerten. Wenn ihr uns Rezensionen da lasst, dann lesen wir die auch sehr gerne vor. Und wenn ihr uns bei YouTube jetzt schaut, dann könnt ihr auch gerne die Glocke aktivieren, einen Daumen nach oben da lassen. Das hilft und das freut den Algorithmus. Und was den Algorithmus freut, das freut auch uns. Gut, dann schauen wir mal auf die Frauen als die erste andere VfB-Mannschaft außer der Profimannschaft. Und ich weiß nicht, ob wir schon über den Trainer gesprochen hatten in der letzten Folge. Ich meine schon, ich sage es trotzdem nochmal. Nico Schneck ist der neue Trainer, nachdem ja Heiko Gerber entlassen wurde. Ich glaube, wir hatten schon drüber... ich glaube, der stand noch nicht fest dann.
Nee, noch nicht.
Genau, der war zuerst Co-Trainer beim SC Freiburg, bei den Bundesligisten und wird halt jetzt... ist jetzt Cheftrainer der VfB Frauen, ist direkt mit 2 Siegen gestartet. Es gab ein 3-0 bei Turbine Potsdam, dem Tabellenzwölften. Dafine Recepi traf Maxi Rall und Rosa Rückert. Und dann am 22. Spieltag spielte man beim Tabellenletzten, dem VfR Warbeien, wie auch immer die ausgesprochen werden. Ein 4-0 gab es. Maxi Rall traf zweimal Rena Wichmann, die ja von Bremen kam vor der Saison mit ihrem ersten Treffer für den VfB. Und Maike Messmer schossen den 4-0-Sieg raus. Der VfB ist damit wieder Tabellenführer, weil Sand und Meppen unentschieden spielten. Ich weiß nicht, an welchem der beiden Spieltage, aber ich auf einem von beiden auf jeden Fall. Genau, mit 48 Punkten, 14 Siege, 6 Unentschieden, 2 Niederlagen, 71 zu 30 Tore, was natürlich im Aufstiegskampf auch ein Pfund ist. Eine Tordifferenz von plus 41. Sie sind jetzt punktgleich mit Sand und stehen 5 Punkte vor Meppen. Jetzt ist mal Länderspielpause bei den Frauen. Weiter geht's dann am 26. April und dann spielt man um 11 Uhr zu Hause gegen Meppen. Und ich meine, danach sind es auch nicht mehr viele Spiele. Das heißt, dieses Spiel gegen Meppen könnte schon über den Aufstieg entscheiden. Du hast doch noch Mainz, die dahinter stehen, die Meppen überholen würden, falls die verlieren. Die haben halt dann auch weniger Punkte als Meppen aktuell noch. Das heißt, mit dem Heimsieg gegen Meppen könnte man da durchaus einen großen Schritt Richtung erste Liga machen. Ob man als Meisterin aufsteigt oder als Zweiter, ist mir jetzt ehrlich gesagt am Ende egal. Hauptsache, wir steigen auf. Der VfB 2 gewann 3-1 gegen Regensburg am 31. Spieltag. Das war jetzt vergangenes Wochenende. Noah Davich mit seinem 9. Saisontreffer und Abdenego Nankishi, der auch vor der Saison aus Bremen kam, schießen die Tore raus. Und gerade heute hat der VfB gegen Ulm gespielt, hätte da auch einen großen Flock einschlagen können, was den Klassenerhalt angeht. 1-1 hieß am Ende gegen den Tabellen 17. Nicolas Sessa mit seinem 5. Saisontreffer trifft für den VfB. Der VfB ist jetzt 13., hat 13 Punkte Vorsprung auf dem Abstiegsplatz. Das sind jetzt noch 6 Spiele. Das heißt, da braucht es noch 1-2 Spiele, bis da auch der Klassenhalt in trockenen Tüchern ist. Schweinfurt ist jetzt als erste Mannschaft abgestiegen aus der dritten Liga. Und ich glaube, Aue ist auch auf einem guten Weg abzusteigen. Und dann sind es, wie gesagt, noch Ulm und die letzte Mannschaft habe ich vergessen. Genau, also sieht auf jeden Fall relativ gut aus, weil auch der Abstiegskampf in der dritten Liga schon relativ entschieden ist. Und das wäre natürlich auch ein wichtiges Saisonziel für den VfB 2, da die Klasse zu halten. Das nächste Spiel ist am 11. jetzt, am Wochenende, und zwar in Aachen, die sind Tabellenachter, also auch kein ganz einfacher Gegner, natürlich auch im stimmungsvollen Stadion. Und es gibt noch eine gute Nachricht, Alexander Kreuz verlängert seinen Vertrag bis 2027, ist einer der erfahreneren Spieler bei der zweiten Mannschaft. Und genau, der bleibt bis 2027. Die U19 hat heute 0-2 gegen Bochum verloren, gegen den Tabellenzweiten. Ist aktuell Vierter in dieser Hauptrunde von 6 mit 7 Punkten, 15-16 Toren. Hat relativ viel Rückstand auf den Tabellen. Erst, ich habe auch nochmal geschaut, die ersten 4 Mannschaften in dieser Gruppe kommen ins Achtelfinale. Der VfB ist aktuell Vierter, spielt jetzt am Samstag beim HSV, den Tabellensechsten, und dann die Woche drauf gegen Ulm, den Fünften. Das heißt, in den beiden Spielen kannst du zumindest die Teilnahme am Achtelfinale, an der Meisterschaftsendrunde klar machen. Und zum Abschluss geht es dann noch zum Tabellenführer aus Köln. Und natürlich ganz wichtiger Termin, 22. Mai, 18 Uhr, Karl-Liebknecht-Stadion zu Babelsberg. Da spielt der VfB das Pokalfinale gegen den VfL Wolfsburg. Und es gibt, ich weiß nicht, ob es jetzt noch welche gibt, aber man kann auf den Seiten des DFB Tickets für dieses Spiel holen. Ich weiß nicht, ob es aktuell noch welche gibt. Schaut gerne mal beim DFB auf der Seite. Genau, ich habe mir auf jeden Fall schon eins geholt und hoffe, dass dann auch die erste Herrenmannschaft nachzieht. Nur für die 19 fahre ich nicht nach Berlin. Genau, und noch ein wichtiger Hinweis, der Fan-Vize, @FanEurosky Social, hat gehört, wie ich mir jedes Mal den Namen abbreche, nicht den Namen breche, wie ich mir die Zunge breche bei dem beim Spieler, der geschrieben wird, Neno Cicelli. Ich habe mich da letzte Woche oder vor zwei Wochen gehört, wie ich mir einen abgebrochen habe. Und genau, er hat mir gesagt, wie ausgesprochen wird, nämlich Neno Cicelli. Also, sollte er mal wieder ein Tor schießen, kann ich euch sagen, Neno Cicelli.
Finde ich cool, dass das Leute schreiben.
Genau.
Ich finde es auch gut, wenn man mir das sagt, dass man nicht die Namen immer falsch ausspricht. Gerade aus dem Balkan aus dem anderen Alphabet kommend, ist es immer ein bisschen schwieriger. Ich spreche aus Erfahrung. Ich korrigiere dich ja auch immer, wenn ich jetzt ein paar griechische Namen höre.
Genau. Zum Beispiel der Herr Janulis von Augsburg. Ja. Genau. Oder ja. Matthäus Tsikas, der, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob er Griech ist oder.
Genau. Er ist von Panathinaikos gekommen.
Ja, genau. Ja, genau. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Die U17 ist ein bisschen erfolgreich unterwegs. Die hat 2-1 gegen Gladbach gewonnen in der Länderspielpause. Da gab es nämlich für die U17 keine Länderspielpause. Brian Kenmo und Arlind Taki mit den Treffern. Der VfB ist Erster in seiner Gruppe mit 20 Punkten. 6 Siege sind unentschieden. Keine Niederlage, 1:11 Toren. Die spielen jetzt noch am Samstag um 11 Uhr gegen den Tabellen-6 Leverkusen und danach noch gegen Augsburg. Und dann wird es auch da in die Meisterschaftsendrunde gehen für die U17. Dann blicken wir zum Abschluss nochmal auf unsere Leihspieler. Yannick Keitel stand beim 1:1 vom FC Augsburg gegen den HSV nicht im Kader. Augsburg ist aktuell Elfter mit 32 Punkten. Jasinio Malanga wurde nach 57 Minuten eingewechselt, als Elversberg 1:1 gegen Hannover gespielt hat am Wochenende. Elversberg ist aktuell Dritter mit 52 Punkten. Jovan Milosevic gab die Vorlage zum 1:2 gegen Leipzig für Bremen, hat aber nichts geholfen. Bremen ist aktuell 14. mit 28 Punkten. Und genau, er wurde nach 76 Minuten eingewechselt, muss man noch dazu sagen. Dennis Seiben hat durchgespielt beim 2:0 von Paderborn gegen Fürth, sein 8. Spiel zu 0 in dieser Zweitligasaison schon. Leo Stergiou, genau, und Paderborn ist natürlich Tabellenzweiter mit 54 Punkten. Leo Stergiou wurde nach 49 Minuten beim Stand von 1:1 eingewechselt beim Spiel, das dann am Ende dann 2:2 ausging zwischen Heidenheim und Gladbach. Ich finde es bei Heidenheim erstaunlich, die gewinnen zwar nicht, aber die verlieren auch gar nicht mehr so häufig in letzter Zeit. Hilft, reicht doch nicht für den Klassenerhalt, aber wenigstens gehst du mit Anstand raus, oder?
Ja, top, eigentlich richtig Mannschaft, die funktioniert, die immer top eingestellt ist. Ist halt qualitativ in die Bundesliga tauglich. Ja. Und das sieht man aber auch, aber ich ziehe meinen Hut, wie sie sich verabschieden, dass sie sich nicht abschlachten lassen, sondern dass sie auch jede Mannschaft einen Kampf abnehmen. Ich spreche aus Erfahrung. Ja, sehr schade, dass sie absteigen. Ich habe sie sehr gemocht. Ich hoffe, dass Frank Schmidt auch weitermacht und wir vielleicht uns ein paar Jahre nochmal wiedersehen in der Bundesliga.
Ich wollte gerade sagen, ja. Schauen wir mal. Wer auf jeden Fall auf einem guten Weg ist, in der zweiten Liga weiter zu bleiben, ist der 1. FC Magdeburg beim 4:1 gegen Bochum. Gegen Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum spielte Laurin Ulrich durch und Magdeburg ist aktuell 13. mit 30 Punkten. Das sieht also schon wesentlich besser aus als noch vor ein paar Wochen. Ja, und damit sind wir am Ende angelangt unserer Podcast-Folge. Die nächste Folge werden wir dann nach dem HSV-Spiel in der kommenden Woche aufnehmen. Das ist jetzt wieder ein bisschen entspannter alles. Ein Spiel pro Folge. Und wir sind ein bisschen frei in der Terminwahl. Deswegen, Andreas, danke dir für deine Zeit heute Abend.
Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.
Mir auch. Und ja, euch danke ich auch fürs Zuhören. Und hoffen wir mal, dass der VfB dann am Wochenende das Spiel besser bestreitet gegen den HSV als gegen den BVB. Bis dahin. Ciao.